Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hallo, hallo.
Guten Tag.
Guten Tag, wie sind's? Heckel und Jeckel, der deutschen Filmpodcast. Mhm. Lange kein Vergleich mehr gebracht. Macht nicht mehr so viel Spaß, seitdem die Filmfressen das auch machen. War ein bisschen unkreativ geworden seitdem.
Ja.
Aber den hatten die, glaube ich, noch nicht.
Meinst du?
Glaub schon, ja.
Hörst du die immer noch so aktiv?
Ich höre die Filmfressen immer wieder, ja.
Sehr schön.
Da höre ich immer wieder rein. In unsere Bubble und so weiter höre ich natürlich immer wieder gerne rein, links und rechts. Also das sind ja alles.
Ja, das sind ja auch die Guten.
Das sind die Guten, ja. Die,
also, wir unterstützen ja auch. Genau. Kann man auch machen.
So sieht's aus. Wir unterstützen auch die Filmfressen bei Patreon, ja. Labern nicht nur, wir machen auch. Und wer uns unterstützt im Umkehrschluss, sind nämlich unsere Supporters. Und für die Supporterschaft haben wir Supporter-Specials auf die Beine gestellt. Ohne Ende.
Ohne Ende.
Bis zum Geburtstag durchgängig nur Zeug, was auf eurem Kopf und auf eurem Mist gewachsen ist und in den Lostopf gewandert ist.
Ein Monat lang nur Lose.
Ein Monat lang nur Lose und Auftragsfilme. Fett.
Ja.
Bescherung, Ostern und Konfirmation auf einen Schlag. Alles zusammen.
Ja.
Geil. Wie findest du das?
Ja, super.
Findest du gut?
Ja.
Du findest es wahrscheinlich gut, dass der Lostopf ein bisschen abgearbeitet wird,
natürlich.
So als akkurater Schweizer. Aber ist ja dann schon so Auftragsarbeit. Das ist ja so ein bisschen wie Angestelltentum, oder?
Ja, also klar erhöhen sich damit die Vorgaben von dem, was man gucken muss, aber kann ja auch mal gut sein. Vor allem einen Monat lang ist ja auch überschaubar. Also
ein Monat angestellt sein geht, sagst du.
Ja, unter gewissen Bedingungen geht das bestimmt auch deutlich länger.
Ja, unter gewissen Bedingungen bestimmt. Ja. Aber wir sind ja Freiberufler. Insofern kennen wir auch die Vorzüge von Freiheit und von mal machen, was man will.
Mhm.
Manchmal vielleicht zu viel Freiheit, aber gut. Das gehört dann wahrscheinlich auch dazu.
Ja, hat Vor- und Nachteile.
Hat Vor- und Nachteile, richtig. Ja, die Krankenversicherung ist auf jeden Fall besser, die private, aber auch um einiges teurer.
Naja, wobei man ja nicht zwangsläufig als Freiberuflicher in der privaten Krankenversicherung sein muss.
Ja, aber du hast ja die Möglichkeit und in der privaten hast du ja auch einige Vorteile. Aber egal, ich will da jetzt hier keine Versicherung verkaufen. Also, so weit sind wir da nicht.
Echt nicht?
Apropos, wo ich gerade mit euch rede.
Zeithassel, der nächste, ey.
Genau.
Hast du schon was vorbereitet?
Genau. Und ihr könntet, wenn ihr Lust habt, kann ich euch mal erzählen, was ich mache und dann könnt ihr das auch machen und vielleicht euren Onkel und eure Tante mal zu einem Gespräch bringen. Mhm. Weil,
It's not a pyramid scheme.
Da könnt ihr nämlich aufsteigen. Ja, habt ihr Karrieremöglichkeiten dann, wenn die das auch nochmal machen. Weil it's not a pyramid scheme. No. Natürlich nicht. Vielleicht sollten wir das hier auch so aufziehen. Bewegbarhausen, so ein Strukturvertrieb hier.
Strukturvertrieb nennst du das?
So heißt das, glaube ich, ja.
Ja?
Ja.
Okay, klingt nach Erfahrung.
Nicht direkt, aber indirekt, ja. Ich kannte natürlich Leute, die schon mal in so einem Strukturvertrieb gearbeitet haben, links und rechts.
Tausende. Ach, echt?
Ja, okay. Etliche.
Und dann wurdest du immer zugelabert. Möchtest du nicht auch? Hast du nicht Bock?
Wurde ich mal zugelabert und angerufen, ja. Komm mal ran.
Lohnt sich total.
Steuervorteile. Ich schieb dir Steuervorteile.
Aha.
Hast du schon mal über deine Altersvorsorge nachgedacht? Hau ab, Junge, ich guck gerade einen Film.
Ja, also früher war das ja auch noch so ein bisschen mehr in Mode, dass irgendwelche Zeugen Jehovas oder so von Tür zu Tür gerannt sind.
Oh, wo sind die eigentlich? Stimmt.
Eben, die gibt's nicht mehr, ne?
Da hatte ich sie natürlich umgezogen, jetzt halt, habe ich die nicht gesehen.
Ey. Da ist so E-Mail-Spamming wahrscheinlich sehr viel erfolgreicher als dieses von Tür zu Tür.
Die schicken jetzt per Mail ihre Besuche damals.
Würde mich nicht wundern, keine Ahnung. Aber ich fand das ja hin und wieder ganz unterhaltsam, mich mit solchen Leuten auf Diskussionen einzulassen.
Natürlich fandest du das.
Ja klar, wollte dann halt gucken, so wo ist der Punkt, wo ich die selber zu Zweifeln an ihrer Ideologie bringe.
Und hast es geschafft?
Ich habe das ja in Stuttgart auch mal gemacht mit Scientology.
Okay.
Ja, die haben da in der Innenstadt.
Die Frau war an der Tür bei mir. Scientologen.
Die haben da in der Innenstadt haben die sich da in so einem Kino eingerichtet, ausgerechnet auch noch, ne?
Mhm.
Und wollten dann einfach mit mir reden. Da dachte ich so, ja geil, mach mal.
Versuchen wir dein Glück.
Ja, aber lustig. Aber stimmt, die gibt's nicht mehr, ne?
Nee, ist weniger geworden.
Hast du die einfach immer nur abgewimmelt oder hast du auch mit denen diskutiert?
Ich habe mir, also das ist eine Frage des Alters, weil wo ich noch wirklich jung war, fand ich das mal voll unhöflich, diese Leute abzuwimmeln. Egal, was die wollten. Das war für mich dann immer so.
Kommen sie rein, wollen sie was trinken?
Nee, so nicht. Aber ich habe die dann schon ausgehört und so. Ich wollte halt nicht irgendwie eine Tür irgendwie zuknallen vor der Nase oder irgendwie sagen, hau ab oder so. Das fand ich halt scheiße.
Mhm.
Und dann wurde ich halt der Grumpy Old Man und dann habe ich gesagt, hau ab und habe die Tür zugeschlagen. Nee, aber früher habe ich die dann schon ausreden lassen und wollte dann mal hören, was die wollen. So auch so in der Fußgängerpassage, wenn einer meinte so, ja, hier Tierschutz und so, dann habe ich dem schon 5 Minuten irgendwie zugehört bei seinem Monolog, was man alles machen kann und wie das abläuft so mit UNICEF oder weiß ich was alles. Also ich.
Naja, aber die wollen ja alle, ab einem gewissen Punkt wollen die ja alle, dass du dann selber aktiv wirst.
Ja, klar.
Und wie hast du das in der Regel gehandhabt?
Bin ich auch. Also gerade jetzt, was Tierschutz angeht.
Du bist jetzt in der Scientology beim Tierschutz überall aktiv.
Ich bin nicht überall aktiv geworden, aber hier, der Typ, was den Tierschutz angeht zum Beispiel, habe ich dann monatlich meinen Obolus dann auch überwiesen.
Wie geil, Alter. Du bist einfach der Lose, der Loriot, Alter, der sich an der Tür irgendwelche Bürsten aufschwatzen lässt.
Wäre jetzt auch ein Plot-Twist, wenn du jetzt nach 375 Episoden erfährst, dass ich ein Scientologe bin auf einmal, oder?
Ja, voll.
Das ist auf jeden Fall nicht
gewusst. Auf jeden Fall. Alles aus, so auf lange Sicht geplant.
Wäre, glaube ich, auch eine Überraschung für viele in meinem Umkreis und meine Leute, wenn das jetzt Isa und Co. hören.
Ja, plötzlich hast du nicht mehr so viele Freunde.
Die wüssten das auch nicht. Ja, Scientologe weiß ich nicht. Da versuchen die, glaube ich, noch dich da rauszubringen. Aber wenn du jetzt bei der AfD bist, ist, glaube ich, so, da wirst du erstmal abgehängt.
Ach so, und du glaubst, wenn dein Freundeskreis reagiert da anders als bei der...
Wenn du jetzt bei den Scientologen wärst, würde ich noch sagen, ey Junge, jetzt hör mal auf mit die Geheimwäsche, Gehirnwäsche, komm mal hier in die Kneipe, wir reden mal miteinander. Aber wenn du jetzt sagst, du wählst jetzt die AfD, sage ich, verpiss dich, Junge.
Ja, okay, verstehe den Ansatz. Ja.
Verstehst du?
Ich glaube, ich würde dich dann wahrscheinlich überreden. Du wirst dann einfach auch plötzlich in der Scientology. Glaubst du nicht?
Soll heißen und so weiter, dass du viel mehr Argumentationsskills hast als ich, ja. Na, wenn ich dich da rausholen will.
Mit dieser Podcast-Idee warst du erst auch skeptisch, Alter. Und jetzt guck mal, 5 Jahre später machen wir den Kram immer noch.
Aber ähnlich wie der Strukturvertrieb mit Riesenverarschung auf jeden Fall, in der Einleitung. Komm, ja, 1-2 Stunden die Woche und so, kein Thema.
Ja, yeah, man braucht ja ein Lockangebot. Du hast doch auch im Verkauf gearbeitet, du weißt doch, wie das funktioniert.
Kriegst es erst umsonst und so, und dann danach, das machen wir schon.
Musst du erstmal nur kriegen.
Ja, ja, dieser Schweizer, Alter. Richtig, ich hatte mich gekriegt, ey, und jetzt hier 5 Jahre.
Siehst du?
Mehr als 40 Stunden.
Deswegen, das ist gar nicht so abwegig, dass du dann auch einfach plötzlich voll mit dabei wärst mit der Scientology.
Das stimmt, kann schon sein, dass ich da mitreite. Von wegen so, sag mal, der hat mich schon damals mit dem Podcast verarscht. Egal.
Egal.
Komm,
das
wo muss ich unterschreiben?
Nach einer fetten Idee.
Ja. Wo muss ich unterschreiben? Hau raus. Gib mir den Vertrag.
Ja, oh, sehr gut.
Ja. Ja, ich war schon ein bisschen, manchmal war ich schon ein bisschen anfällig, irgendwelche Sachen so aus dem Affekt dann zu unterschreiben oder irgendwelche Verträge einzugehen oder irgendwas zu supporten oder mir irgendwas zu bestellen, irgendeine Mitgliedschaft, die ich halt nicht brauche oder ich nicht benötige.
Zeitschriften-Abo und so.
Ja, ja, sowas. Das hat sich bis heute noch hingezogen, indem ich halt diese Amazon-Kanäle nutze, die ich bezahle, die ich halt nicht nutze seit einem Jahr.
Naja, aber gerade die machen es einem ja zum Teil nicht leicht,
mit
die 3,99
und so. Oder
nee, das, ich meine, das Kündigungsprozedere.
Ach so, das Prozedere meinst du, ja.
Mitunter tricky. Wobei, ich glaube, da haben jetzt auch, das mussten die irgendwie vereinfachen, ne?
Ja, ist das wie mit den Spam-Mails, oder? Dass du auf die Mails gehen musst.
Und ja, irgendwie ganz nach unten scrollen und
ja, aber
ganz
du musst mit einem Link, musst du die irgendwie abbestellen können. Früher war es ja auch so, da musstest du irgendwie, keine Ahnung, musst du 10 Sachen durchklicken.
Bis ja, aber ist ja auch, also zieht sich ja noch nicht durch, ne? Ist ja noch nicht bei allen so.
Das ist auf jeden Fall vorgeschrieben mittlerweile, gesetzlich.
Ja, gut. Dann sind da ganz viele mit illegalen Spam-Mails unterwegs.
Vielleicht.
Uiuiui.
Du wärst wahrscheinlich auch so einer.
Der illegale Spam-Mails verschickt?
Ja, wenn du mir jetzt den Podcast so per E-Mail vorgeschlagen hättest, dann wäre das wahrscheinlich auch so total verwurschtelt, dass ich da hätte gar nicht Nein sagen können, selbst ja, wenn ich wollte.
Genau. Musst du erstmal irgendein Rätsel lösen, um zum Unsubscribe-Button zu kommen.
Kreuze die Option ein, die du bevorzugst. Ja, natürlich, sicher.
Am liebsten sofort.
Am liebsten sofort, genau. Oder klar. Ja. Und jetzt hänge ich drin hier in dem Bewegtbild-Banausen-Kosmos.
Ja.
Scheiß. Und guck Filme, die mir irgendwelche fremden entgegenschreien.
Was ist nur passiert? Wo sind wir gelandet?
Wo ist mein Leben?
Und guck mal, wie groß das mittlerweile geworden ist. Also auch so, nicht nur was unsere geile Gefolgschaft und Supporterschaft angeht, sondern ja auch die Leute, mit denen wir aufnehmen und so weiter.
Ja, ja, das ist wirklich
alle
groß
geworden. Gebrainwashed, Alter. Das ist einfach, die Weltübernahme steht kurz bevor.
Auf jeden Fall, ja. Das ist so, so eine Art Scientology. Wir sind die Scientologen der Film-Podcast.
Ja, zum Glück ist das ein Supporter-Special.
Ja, genau, das hören die anderen nicht.
Nee, ist ja nicht so.
Was?
Wie? Das ist, ist das nur für Supporter?
Nein, Mann, natürlich nicht. Eben. Das ist von Supportern, ja, aber für die Allgemeinheit.
Meinst du, auf die können wir uns dann rausreden mit dem Gelaber am Anfang?
Auf die können wir uns rausreden, richtig. Ja. Wir haben gesagt, ja, was hört ihr das? Das ist ja nicht für euch.
Okay, hör mal gucken, wie aus dieser Nummer wieder rauskommen.
Schauen wir mal. Auf jeden Fall rezensieren wir heute Filme, die aus dem Lostopf kommen. Das heißt ja, im Umkehrschluss ist mir jetzt gerade eingefallen, da haben wir ja einen Monat bis zum Geburtstag haben wir ja keine Serien im Portfolio.
Stimmt.
Ja, nur Filme.
Hast du aber mal schlau kombiniert, Alter.
Sonst mischen wir ja das Ganze immer ein bisschen mit Serienzeugs und so auf von dir, zu Hause gesehenes. Das dann eventuell in den Support-Episoden. Also bei den regulären haben wir dann nur Filme diesmal.
Ja.
Für die Filmfans. Muss auch mal sein.
Ja, warum nicht? Machen wir es mal wie alle anderen.
Machen wir es wie alle anderen und wollen wir loslegen, oder was?
Ja. Dann naja, also das passt ja so gut mit diesem fulminanten Einstieg, den wir hier hatten.
Danke, alles andere für den Cold Opener. Ja. Spektakulär.
Großartig, und das muss ich ja wirklich Wolle nehmen und damit den ersten Film bringen, der da sehr zu passt. Er heißt Florence Foster Jenkins.
Mhm. Ein und, Tauschlos.
Ja, kam von Kitty.
Grüße an Kitty nach Potsdam.
Haben wir getauscht, weil du kanntest den schon, hattest den sogar auf Blu-ray und ich weder noch.
Ja.
Und weil das natürlich ein Film mit Meryl Streep ist, ich sag, unbedingt muss ich den sehen, weil das ist ja schon eine spezielle Schauspielerin.
Auch hier wieder kann man ruhig sagen, kann man ruhig erwähnen, Lee ist durch die ganze Stadt gefahren, damit wir uns am S-Bahnhof treffen, damit ich ihm die Blu-ray geben kann, die er dann guckt, damit das hier rechtzeitig zur Episode noch alles fertig wird.
Ja. Und jetzt mal gemessen an den Extras, die es da gab, war die ganze Aktion echt ziemlich unnötig, weil ich hätte den halt auch irgendwie für 4 Euro auf Amazon streamen können. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es da auch dann die OV-Fassung gegeben hätte, aber gehen wir jetzt mal von aus.
Ja, du hast eine Monatskarte, oder?
Ja.
Dann hättest du die 4 Euro auf jeden Fall sparen können.
Habe ich ja gemacht.
Ja, eben.
Aber war halt irgendwie weit über 2 Stunden unterwegs. Für eine Strecke, die sonst mit der S-Bahn halt irgendwie eine Viertelstunde dauert.
Ah ja, das stimmt, das war diese Hustle. Ich wollte ja nur den Einsatz nochmal unterstreichen.
Eben, der Aufwand war groß, um diesen Film noch rechtzeitig sehen zu können, weil den haben wir in der letzten Episode gezogen. Und
haben wir uns selber ein bisschen Druck gemacht, aber müssen wir jetzt durch, ja.
Ja, genau, deswegen war es zeitlich so ein bisschen eng aufgestellt. Aber ich habe es hinbekommen und habe mir eben gestern Florence Foster Jenkins angeguckt. Ein Film von Stephen Frears, der ja auch schon so Philomena und sowas gemacht hat. Brite und eben, ja, einigermaßen bekannt für diese Art Film. Ja. Vor allem fällt mir gerade auf, wo ja auch gerne mal ältere Ladies im Zentrum der Geschichte stehen.
Stimmt, da war es Judi Dench bei Philomena.
Ja. Und hier eben auch wieder. Und Autor Nicholas Martin, der das geschrieben hat, ist auch einigermaßen renommiert. Spannend daran, dass Jahre später Julia Kogan noch einen Credit bekommen hat. Die war jahrelang uncredited und erst 2021 hat die dann diesen Credit zugesprochen bekommen. Konnte aber auch nicht wirklich rausfinden, was da die Hintergründe waren. Mhm. Jedenfalls haben wir jetzt diese 2 Autoren gelistet und Komponist war Alexandre Desplat. Mhm. Der macht ja auch wirklich eine Menge. Also gerade wenn es um Kino geht, taucht der, sein Name immer wieder auf.
Durchaus.
Du hast den wahrscheinlich damals im Kino gesehen und seitdem nicht nochmal. Oder wie ist es mit dem?
Ich weiß gar nicht, ob ich den im Kino, ich glaube, bei dem habe ich...
Weil der war ja Oscar nominiert.
Ja, ja, den habe ich, glaube ich, auf Blu-ray tatsächlich mir angeguckt. Den habe ich, glaube ich, nicht im Kino gesehen. Das wüsste ich. Also normalerweise kann ich mich an den Kinofilm erinnern, bei dem ja, glaube ich, nicht. Dass
aber demzufolge hattest du den dann auch nicht rechtzeitig zu den Oscars gesehen.
Nee, da hatte ich auch noch nicht, glaube ich, das war die Zeit, wo ich noch nicht irgendwie den Anspruch hatte, alles zu sehen.
Ja, weil das ging mir nämlich damals auch so. Das ja, hätte ich natürlich jetzt auch mal recherchieren können, wann der genau released wurde in Deutschland, also wann er ins Kino kam. Unter Umständen war das einer von denen, die erst nach der Verleihung rauskam.
Könnte auch sein, ne?
Und dann hatte ich den nicht gesehen und dann hatte ich irgendwie wenig Ambitionen, den unbedingt schnell nachzuholen. Es war eben genau einer von diesen Filmen, so ja, irgendwann will ich den gesehen haben. Und jetzt hat sich das ergeben und das ist natürlich super.
Jetzt ist das irgendwann.
Ja. Hat mir also gut in die Karten gespielt. Ja, und diese zwei Oscar-Nominierungen, die dieser Film eingefahren hat, wenig überraschend für unsere Hauptrolle Meryl Streep, hier mit ihrer 20. Oscar-Nominierung.
20. Alter.
Und der Witz ist, dabei ist sie nicht geblieben, ne, seit 2016. Die war dann noch für The Post nominiert. Mhm. Das heißt, die Dame hat jetzt 21 Oscar-Nominierungen auf dem Kerbholz.
Das ist nicht ohne.
Zu hart. Ja, gewonnen in The dem Gold. Jahr allerdings, ja, hat Emma Stone für La La Land. Mhm. Ja, und dann war Kostümdesign noch nominiert. Und das kann ich gut verstehen, weil das ist hier definitiv auffällig, ist aber eben durch die titelgebende Hauptfigur schon vorgegeben. Weil Florence Foster Jenkins hat es wirklich gegeben. Das ist angelehnt an eine reale Geschichte. Und von der Dame gibt's auch, also hatten die in der Vorbereitung eben einigermaßen viel Bildmaterial, primär Fotos. Aber es gab halt auch vor allen Dingen Audioaufnahmen, was halt hier sehr wichtig ist. Und so konnte sich Meryl Streep dann hier sehr stark am Original orientieren. Die mussten ja auch über die Maske so ein paar Kilo draufpacken, weil Meryl Streep dann eben doch zu schmal war für die eigentliche Florence Foster Jenkins. Mhm. Und gerade die Stimme war eine große Herausforderung, weil die Dame, die war bekannt dafür, dass die eine sehr überschaubar talentierte Sängerin war. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, das zu machen. So, wir steigen in der Handlung in New York City 1944 ein und wir sehen ein Event in Manhattan und das sind alles sehr gut situierte Leute und wir befinden uns da in der Kunstszene, wo eben sehr betuchte Leute vor allem sich eine Performance anschauen. Auf der Bühne sehen wir Hugh Grant. Das ist der Mann von Florence Foster Jenkins, St. Clair Bayfield, ein Brite, der selber vom Adel abstammt und irgendwann in die USA gegangen ist, um seine Schauspielkarriere weiter zu verfolgen. Und dort hat er dann Florence Foster Jenkins kennengelernt und sie geheiratet und ist damit ihr zweiter Mann. Wir fahren dann im weiteren Verlauf auch noch, was mit dem ersten passiert ist. So, und jetzt sind wir bei diesem Event und er ist auf der Bühne und kündigt eben an, was wir gleich auf der Bühne sehen werden. Er ist so ein bisschen der Host des Ganzen, hat sich aber auch nicht nehmen lassen, noch kurz einen Monolog zu performen. Also man sieht schon auch so dieses Schauspielerdasein hat er noch nicht komplett losgelassen, aber wir erfahren dann sehr schnell, dass seine Funktion primär die ist, seine Frau in Szene zu setzen und sie zu hofieren und vor allen Dingen auch zu pflegen, weil wir merken dann, dass sie recht schwer krank ist, weil diese Dinge, die sie so tut, die über die sie sich auch sehr freut, aber die damit verbundene Aufregung ist nicht gut für ihre Krankheit und so muss sie immer wieder sehr viel schlafen und er bringt sie dann auch immer ins Bett. Sie bekommt Medikamente, er misst ihren Puls und das Ganze wird halt überwacht, weil sie das wohl schon seit sehr vielen Jahren hat. Auch da erfahren wir dann im Verlauf, was es mit dieser Krankheit auf sich hat. Jedenfalls ist Florence Foster Jenkins eine ziemlich schrullige Lady, aber wird von allen gemocht. Nur sehen wir dann auch dieses Gemochtwerden. Das hat einen Hintergrund, beziehungsweise wird von ihrem Ehemann, der eben auch sowas wie als Manager fungiert, ziemlich krass inszeniert. Weil sie hat reich geerbt. Und ist jetzt da in der Gesellschaft, so in ihrer Funktion, einigermaßen wichtig, vor allem über das, was sie alles finanziert. Weil die setzt sich eben sehr für die Musikszene in New York City ein, schmeißt da andauernd irgendwelche Events und supportet eben andere Musiker.
Hat dadurch natürlich einen Stein im Brett.
Ja, und wird von allen halt naja, nach vorne irgendwie toleriert und gut gefunden, aber hinter ihrem Rücken ist allen klar, die alle machen sich über sie lustig und vor allem eben, wenn sie performt und singt, dann trifft die da ja nicht jeden Ton und das ist mitunter halt schon auch ziemlich schmerzhaft in den Ohren und das Publikum versucht immer da eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen, vor allem weil eben ihr Mann St. Clair da dafür sorgt und die Leute alle entsprechend schmiert erst recht, wenn Presse anwesend ist, die dann eben Reviews drüber schreiben und Florence das am nächsten Tag in der Zeitung liest, dann sind das immer ausgesprochen gute Reviews. Und so wird die in diesem in dieser Scheinwelt gehalten oder in diesem Irrglauben, dass alle das total gut finden, wie sie singt. Ja, und das war natürlich die Herausforderung für Meryl Streep, hier diese Stimme und die Art zu singen von Florence Foster Jenkins möglichst genau zu treffen, weil damit steht und fällt das Ding natürlich. Und das macht sie wie immer sensationell. Mhm. Und sie singt das halt auch alles selbst und das ist schon beeindruckend, weil es gibt auch eine kleine Sequenz und ich meine, das ist wahrscheinlich nicht der einzige Film, in dem Meryl Streep mal was gesungen hat. Also Fakt ist, Meryl Streep kann singen. Mhm. Und das macht die Nummer halt nochmal tausendmal schwerer, wobei du sowieso bei so einer Performance ja nicht freestylen kannst, wie so, ich singe jetzt irgendwie daneben, sondern die Töne, die du falsch singst, die musst du halt genauso proben, als wäre es der richtige Ton. Mhm. Anders geht das ja nicht. Und auch erst recht, wenn du da so eine Vorlage hast, ne, dann musst du das ja irgendwie so hinkriegen. Und das ist halt wie, wenn du irgendwie ein Rhythmusgefühl hast, Offbeat zu sein oder wenn du eben singen kannst und die Töne normalerweise triffst, die gezielt nicht zu treffen, ist eine Heidenarbeit. Mhm. Und wie sie das wieder mal macht, ey, also, und das ist ja beim besten Willen nicht alles, was sie hier zu spielen hat, ey, das ist wieder mal der Hit. Und das Ding, das kommt bei ihr, das sieht so leicht aus, Alter. Die macht das gefühlt so aus der Hüfte, ey. Pff.
Ja, wir haben ja immer wieder Oscar-Nominierungen gehabt, wo du sagst, ja, ist das eine Oscar-Rolle? Aber bei Meryl Streep, ehrlich gesagt, alle Nominierungen, die sie da auf der, von den genannten 21, da war nicht einmal eine bei, wo ich gesagt habe, so, naja, hätte man jetzt nicht nominieren müssen. Das war schon, die ist schon immer krass.
Die ist immer krass, aber trotzdem finde ich es gerade bei dem Film überraschend, mhm, wie krass gerade die Letterboxd-Gemeinde da dagegen schießt.
Ach so.
Wo es eben wirklich viele gibt, die sagen, ja gut, hey, die Academy steckt halt so tief in Meryl Streeps Arsch, dass sie gar nicht mehr anders können, als sie für jeden Scheiß zu nominieren. So. Und das wäre überhaupt nie im Leben wäre das eine Nominierung gewesen, wenn es nicht Meryl Streep und so, bla. Mhm. Also das sehen sehr viele sehr anders. Aber ich bin da voll bei dir. Also das, es muss halt auch nicht immer um ein Kriegsdrama gehen, finde ich, weil
oder ein, genau, so ein also, Kriegsdrama oder
auch
so.
Wenn das eine leichte Tonalität hat, geht das trotzdem zwischenzeitlich ans Herz, so wie sie das spielt sowieso. Hm. Aber auch wie das drumherum aufgebaut ist, weil ich finde sowieso, das Casting ist hier wirklich gut. Vor allem, wenn die dritte Hauptfigur dazu kommt, weil irgendwann, weil jetzt eine Performance ansteht, sagt Florence, sie möchte jetzt wieder einen neuen Herrn suchen, der sie am Klavier begleitet. Mhm. So, sie hat einen Vocal Coach, halt auch so eine harte Phase, ne, weil der sie übelst feiert für das, was sie da macht und das ist halt wirklich zum Teil echt schmerzhaft, mhm, wie die singt. Und dann wird eben jemand gesucht, der diese ganze Fassade am Klavier begleitet. Dann machen die so ein kleines Casting, was auch schon sehr schön ist, weil da halt so im Foyer stehen eine Menge Stühle rum und dann werden da die ganzen Pianisten angekarrt und die setzen sich natürlich intuitiv auf diese Stühle. Und dann kommt der aufgebrachte Sinclair rein und sagt, die Stühle sind nicht zur Benutzung. So, ich hab's euch gesagt, was macht ihr da? Dann müssen die halt alle wieder aufstehen und denkst du so, okay, da stehen einfach ganz viele aufgereihte Stühle und man soll auf keinem sitzen. Aber das zeichnet halt einmal mehr das Bild von Florence, weil die sich mit einfach schönen Dingen umgeben wollte und das auch wirklich ein bisschen obsessiv gerade, was Möbel und Klamotten angeht, betrieben hat. Mhm. Und so halt übelst viel Tünef in der Wohnung rumsteht, das trotzdem irgendwo, weil die halt auch sehr viel Platz hat, eine geile Butze und so, wie gesagt, sehr reich ist, ist das halt auch alles noch vertretbar, weil es eben verteilt ist, aber das ist schon krass, also wie die Ausstattung da halt auch mit das Bild von der Figur zeichnet, ist schon wirklich cool und das Kostüm eben auch. Also die war halt immer wahnsinnig extravagant angezogen. Was hat im Making-of, sagt der Kostümbildner, too much gab's nicht für Florence. Ne? Also nach oben waren da keine Grenzen gesetzt und deswegen kommt die mitunter halt mit einem sehr wilden Kopfschmuck daher oder eben so die Outfits sind schon immer sehr wild. Und die hat sie wohl auch damals irgendwie selbst gemacht. Bis zu einem gewissen Punkt, aber jetzt erzählen die hier in der Handlung, dass sie in der linken Hand eine Verletzung hat, wodurch sie ein bisschen eingeschränkt ist. Ja, und dann finden sie diesen Pianisten und das ist dann unsere nächste Hauptfigur, Cosme McMoon. Großartiger Rollenname auch. Der Typ hieß halt wirklich so, ne? Cosme McMoon.
Geiler Name, ja.
Gespielt von Simon Helberg. Und der wird auch von übelst vielen Leuten gehatet für das, was der hier macht, weil er halt auch, ne, zeitgleich war ja Big Bang Theory. Mhm. Und ich meine, ja, ist dann die Leistung seines Agenten, dass der für so einen Film überhaupt in Frage kommt oder irgendwas muss er richtig gemacht haben. Das Ding ist, ich finde, der passt super in die Rolle und der ist für mich so ein kleines Highlight in dem Film. Mhm.
Den fand ich auch gut.
Weil der halt wahnsinnig viel nonverbal mitkommentiert, wie sie singt und wie das bei ihm ankommt und er halt nicht fassen kann, weil der da einfach so reingeworfen wird und erst so sukzessive blickt, was hier alle für eine Fassade um sie rum aufrechterhalten.
Ich weiß noch, dass er mich vom Typ so ein bisschen an Jason Schwartzman erinnert hat. Mhm. Auch so, wie er spielt und wie er aussieht, so die Optik und so, das hätte auch eine Rolle für ihn sein können. Aber ich fand ihn auch gut.
Ja. Mochte ich sehr, wie er das gespielt hat. Mhm. Na, und St. Clair hat aufgrund der Krankheit zu Florence, wobei das erfahren wir erst im späteren Verlauf, deswegen jetzt gehe ich dann gar nicht näher drauf ein. Es gibt noch eine weibliche Figur, die eine Rolle spielt. Kathleen wird gespielt von Rebecca Ferguson. Und auf jeden Fall auch erwähnenswert, das Nina. Nicht?
Nee, okay. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass Rebecca Ferguson damit spielt. Krass, okay.
Na, und dann gibt's noch eine Dame, die ich echt erwähnenswert finde, weil die spielt zwar nur eine kleine Rolle, aber die macht sie sensationell. Nina Arianda spielt Agnes Stark. Das ist so die neue Frau von einem, der immer auch bei diesen Gesellschaftsevents dabei ist und die ist aber so ein bisschen trashy oder ja, halt so ein bisschen eine Bratze. Mhm. Und das, ich fand's beeindruckend, weil so wie die Figur geschrieben ist, hätte das halt auch einfach so ein Bimbo sein können. Mhm. Weißt du, weil er die halt mit anschleift und dann ist eben auffällig, dass die jetzt nicht so sophisticated ist wie der Rest. Und das wird halt wahrgenommen und so wie sie das aber spielt, ist die voll selbstbestimmt. Und so macht die aus so einer vermeintlich kleinen Nebenfigur echt was Geiles. Und es, ja, und eben spielt sie halt auch wirklich gut und deswegen wollte ich das erwähnen. Mhm. Ja, und Simon Helberg spielt halt auch alles hier wirklich selbst am Klavier und das ist schon auch echt gut, was der hier macht. Ja. Und ganz am Ende hört man dann ja über den Credits das Original laufen. Mhm. Also weil ab einem gewissen Punkt nimmt Florence Foster Jenkins eine Platte auf und die hören wir dann im Abspann. Und es ist halt schon krass. Also zum einen, wie schief die singt. Mhm. Und es ist aber gar nicht so, dass sie durchgehend schief singt, sondern man kommt halt einfach ab einer gewissen Höhe kommt die da nicht mehr hin. Und dann singt die aber ausgerechnet Königin der Nacht. Mhm. Da spielt sich ja sehr viel in einem ziemlich hohen Bereich ab.
Ja.
Und sie macht's völlig schmerzfrei, aber es ist halt ab einem gewissen Punkt immer nur noch der gleiche Ton und dann quetscht sie das aber so, weil du halt einfach merkst, so, die hat diese Stütze nicht und alles so, der fehlt einfach die Technik. Und wahrscheinlich hört sie es auch nicht. Und da habe ich dann mal versucht zu recherchieren, es gibt nur Gerüchte, also es war nie wirklich klar, ob die das hört, dass die nicht gut singen kann, mhm, und dass sie die Töne nicht trifft und einfach einen Fick gibt. Und das unter Umständen sogar alles ein Riesen-Act war.
Oder ob sie das nicht registriert.
Oder ob die durch ihre Krankheit halt, ob das irgendwie auch auf die Ohren gegangen ist und ob es da halt in der Wahrnehmung was verspult hat, mhm, sodass sie das einfach nicht besser hört. Ja, weiß man nicht. Aber ich muss schon sagen, also ich habe am gewissen Punkt in der Handlung hatte ich so ein bisschen ein Problem damit, wie das inszeniert ist, dass sich eigentlich alle um sie rum über sie lustig machen, ihren Ehemann jetzt vielleicht mal ausgenommen. Mhm. Und dass das seit Jahrzehnten von ihr nicht registriert wird. So, weil das wurde irgendwie nicht thematisiert in dem Film. Das kommt erst zu einem sehr späten Zeitpunkt und so wie das Ding dann aufgelöst wird, das fand ich irgendwie was so, dachte ich ein bisschen, ja gut, also muss man kaufen, fand ich halt einen Ticken unglaubwürdig. Weil die ja jetzt nicht als komplett blöd erzählt wird.
Okay.
Oder so, dass die so emotionale Intelligenz gar nicht kennt oder so, weißt du, dass die da irgendwie sonst wie eine Beeinträchtigung mit sich bringt, sondern das ich finde, das hätte sie mitkriegen können und das wird aber irgendwie so null thematisiert oder eben erst sehr, sehr spät und dann noch irgendwie komisch, finde ich. Aber das tut der Sache insgesamt, finde ich, keinen großen Abbruch, weil, ich habe es schon oft gesagt, ich glaube, Meryl Streep könnte mir auch ein Telefonbuch vorlesen und ich würde es mir trotzdem irgendwie angucken. Das ist einfach krass, der zuzugucken. Und ich fand es auch sehr sympathisch. In so einem Interview hat Rebecca Ferguson gesagt, die hat ja keine Schauspielausbildung. Und sie hat gesagt, das war hier für sie die Schauspielausbildung. Meryl Streep dabei zuzugucken, wie die spielt. Und natürlich konnte die dann auch im Gespräch mit ihr, ne, hat sich so ein paar Sachen geholt. Aber sie sagt, allein der zuzugucken ist...
Ja, deswegen auch für dich wahrscheinlich.
Die reinste Masterclass.
Jeder aus der Branche und so weiter, ja, ja, genießt das.
Ey, und wirklich, sie lässt so leicht aussehen, Alter. Das ist so unverschämt. Das ist so krass, Mann. Weißt du, weil also manchmal siehst du die Leute ja wirklich ackern.
Und sie hat ja, sie hat
und
ja.
Also bei ihr ist das einfach so da.
Sie hat es ja in vielen Filmen bewiesen, dass sie, also sie hatte bei Mamma Mia hat sie gesungen, die hat diesen,
ach, stimmt, ja,
bei diesem Ricky hat sie diese alterne Rocksängerin gespielt, da, da stand sie auch auf der Bühne.
Den kenne ich noch nicht, ja.
Und Into the Woods nicht zu vergessen, wo sie auch performt hat.
Ach du Scheiße, stimmt, ja.
Der war nicht gut, aber...
Den habe ich erfolgreich verdrängt,
es gab halt mehrere Filme, wo sie halt gezeigt hat, dass sie wirklich gut singen kann. So. Insofern ist schon eine Kunst für sich, dann mit Absicht schlecht singen zu müssen. Hast vollkommen recht.
Ja.
Ich habe nachgeguckt, ich habe ihn 2018 gesehen, das heißt, das war definitiv... Dann beim Home-Video-Release.
Ja, und ich kann mir halt vorstellen, dass dann so eine Letterboxd-Gemeinde da halt irgendwie auch drauf schießt, weil das jetzt vielleicht in deren Wahrnehmung nicht der größte Film ist, weißt du? Und halt irgendwie natürlich auch aus einer, so einer Woken-Sicht kann man sich denken, ja gut, also eine übertrieben reiche Frau wird von allen verarscht und das soll mich interessieren, oder was? Weißt du, also so nach Motto Probleme der Elite, wen juckt's?
Ja, hat mich in dem Fall nicht gestört.
Nee, du bist halt, du tickst da jetzt auch nicht so, dass du generell mit jedem Film irgendwie eine wertvolle Message für unsere Zeit brauchst.
Ja, aber es gab ja diesen Indiskret, wenn du dich erinnerst, diesen Film mit Cary Grant und war das, ach so, Ingrid Bergman war das, genau. Und da dachte ich auch so, Alter, okay, ja, so First World Problems der oberen 10.000 irgendwie, weißt du, diese Liebeleien und dass sie sich so ein bisschen missverstehen und so, da dachte ich auch so, okay, tangiert mich nicht so, weißt du? Also, aber dann gibt es wieder so Filme, die halt auch die oberen 10.000 beleuchten, wo ich sage, okay, die berühren mich trotzdem und das ist trotzdem cool und interessant und so. Also es gab auch zeitweise Filme, wo ich das kritisiert habe und nicht generell.
Ja, weil man könnte jetzt hier natürlich auch noch andere Messages drin sehen, weißt du, weil das, so wie sie das spielt. Naja, also zum einen, klar, es ist dieses niemals aufgeben Thema ist natürlich mit drin, ne, weil sie das ja schon über viele Jahre macht, aber dann natürlich auch dieses, egal wie es von außen gefunden wird, ich mache das, weil es mich glücklich macht und das tut's dann eben auch. Also, ne, weil das, was Singen für sie bedeutet oder was es eben mit ihr macht, das kriegt der Film schon auch ganz gut hin, uns das zu vermitteln und also generell so den Stellenwert von Musik und
ja.
Ja, aber das ist natürlich alles eben in einer sehr leichten Tonalität. Das ist hier zu keinem Zeitpunkt wirklich hochdramatisch. Trotzdem macht Meryl Streep das halt so, dass das irgendwie ans Herz geht. Und ich finde aber eben auch alle drumrum. Und ja, ich fand den gut. Also.
Ja, ich mochte, glaube ich, auch, dass Stephen Frears das so inszeniert hat, dass man, also man hatte nicht das Gefühl, dass sich irgendwie lustig gemacht wird über sie, sondern es wurde trotzdem unterm Strich relativ liebevoll mit dem Charakter umgegangen, soweit ich das mitgekriegt
habe. Ja, eben, der Film macht sich nicht über sie lustig, aber die Leute, also die erzählt werden eben schon und
ja,
das,
ja.
Da fand ich eben am gewissen Punkt, dachte ich schon so, okay, irgendwie muss das doch auch für sie ein Thema sein. Weißt
fand du? Sie ein bisschen zu naiv,
also selbst oder? Wenn sie es gezielt ignoriert, ja, weil das Naive, das funktioniert halt für mich am gewissen Punkt nicht mehr, dass ich denke, so es kann ja nicht sein, dass die so Mr. Magoo-mäßig durch die Gegend läuft und irgendwie nichts mitbekommt.
Okay.
Nee, also eben, es wird da noch thematisiert, aber ja, finde ich, ist zu vernachlässigen. Deswegen alles fein. Ja, wie fandst du den denn? Hast ja bestimmt nachgeguckt, wo du da gelandet bist.
Ja, ich mochte den. Ich fand den auch nett und wie gesagt, habe ja positiv hervorzuheben einmal die Leistung von Meryl Streep und dass ich auch der Meinung war, dass so mit dieser Figur, über die man sich hätte lustig machen können im Film, dass das eben nicht gemacht wurde, sondern dass da relativ liebevoll mit ihr umgegangen ist. Und ich kann jetzt nicht mehr detailliert aufdröseln, aber fand ihn schon in Ordnung.
Cool. So, ich habe noch zwei Trivia-Facts gefunden. Den einen finde ich ganz geil, beim anderen weiß ich nicht so richtig, wie ich das finden soll. Der erste, David Bowie ist im Besitz einer Originalplatte von Florence Foster Jenkins.
Ach echt, ja.
Da gab es wirklich nicht viele von.
Mhm.
Fand ich schön.
Der hat schon eher einen Ton getroffen.
Ja. Naja. Aber eben, die war für einen kurzen Zeitraum war das halt eine sehr bekannte Persönlichkeit auch. Florence Foster Jenkins. Deswegen.
Mhm. Ja. Da waren ja sowieso, also zur damaligen Zeit gab es ja auch diese Gesellschaftsansammlung, irgendwelche Feierlichkeiten, wo man dann immer die gleichen Leute gesehen hat. Da waren dann welche aus dem Militär da, weißt du, da waren dann irgendwelche aus der Politik und irgendwie der Bürgermeister und so.
Die High Society.
Die High Society, genau, hat sich dann getroffen.
Da war sie eben eine sehr schillernde Figur für für einen gewissen Zeitraum.
Da gab es halt keine Feuilletons oder irgendwelche Zeitschriften oder Internet, wo dann die Leute hochgepusht wurden.
Ja, doch, aber eben wie das dann am nächsten Tag in der Zeitung beschrieben wird, was sie da macht, das spielt schon immer eine große Rolle. Deswegen ist es ja dann auch immer so der Job von St. Clair, ihr die ganzen Zeitungen zu holen.
Ja, gut,
für die Reviews für den nächsten Tag.
Aber es gab halt keine Gala und diese ganzen Klatschzeitungen, das kam halt alles später, meine ich so. Die halt wirklich so diesen Promi-Status so zelebriert haben.
Ja.
Was heute auch das Internet gerne macht oder Social Media.
Nee, eben, weil das lief halt in der Zeit wirklich über wortwörtlich Socializing.
Genau.
Ja. So, und dann habe ich einen Trivia-Fact gefunden, der ist strange, weil da steht knallhart, dass Meryl Streep und Hugh Grant selbst entfernt verwandt sind, nicht nur zueinander, sondern auch zu den Figuren, die sie spielen. Ich denke, Alter, was?
Okay.
Also ich meine, okay, Meryl Streep spielt eine Amerikanerin und er spielt einen Briten, also, aber im Ernst? Ich meine, das habe ich jetzt nicht weiter recherchiert.
Das ist ein wilder Stammbaum auf jeden Fall.
Vor allem halt auch so ohne jegliche Zusätze oder so. Einfach nur der Satz. Meryl Streep and Hugh Grant are actually distantly related to each other and the people that they play in a movie.
Ich habe neulich auch bei den IMDb-Facts hab ich so einen Typen gesehen, der irgendeinen Fact, der da stand, irgendwie widerlegt hat. Und der meinte irgendwie so, ja, that's nonsense und so und hat dann irgendwie geschrieben, so und so war das, bla bla. Und bei irgendeinem einen von diesen Fun Facts, wo ich dachte, okay, das ist ja auch witzig. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, dass einer direkt darauf eingeht.
Ja, sagt, aber es ist mal gut, ey, weil eben, also manche Sachen sind ja zum Teil wirklich abenteuerlich.
Ja, das ist natürlich alles ohne Gewähr, was wir hier recherchieren. Das kriegen wir natürlich auch nur über verschiedene Internetseiten hin. Also wir waren auch selten dabei bei den Dreharbeiten.
Ja, Stephen Frears haben wir jetzt nicht erreicht für die Nummer. Aber danke an Kitty, dass ich diese kleine Lücke für mich schließen konnte. Jetzt kann ich noch was zum Budget im Einspiel sagen.
Bei mir kannst du dich auch ruhig bedanken. So, ich hätte auch sagen können, fick dich.
Vielen Dank auch an Guess.
Danke.
Dass du mir das von Kitty überlassen hast.
Aber gerne.
29 Millionen hat er gekostet, 49 eingespielt. Also jetzt nicht der große Wurf. Aber allzu viel Werbung gab es dafür wahrscheinlich auch nicht. Deswegen dürfte das so eine Nullrechnung gewesen sein.
Mhm.
So, jetzt die Zahlen. Auf IMDb 6,8. Metascore ist bei 71, Letterboxd 3,1.
Tja.
Jetzt muss Guess raten.
Ein kleines Schwanken in meiner Tendenz. Ah, komm, ich nehme mal die positive Variante und sage eine 8.
8 ist richtig.
8 ist richtig.
Yay.
Hey, Lee hat einen positiven Tag.
So. Das machst du jetzt schon an meiner Punktevergabe fest, ja?
Weiß nicht, vielleicht je nach Tageslaune hätte es auch nur 7,5 sein können.
Mhm. Florence. Wo bist du denn?
Bei einer 7,5.
7,5.
Mhm. Hat er wohl einen schlechten Tag.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, so in dem Bereich ist alles fein für mich.
Wollte gerade sagen, aber für mich auch.
Leute, also mit 8 kann ich komplett abstrafen.
Ja, das ist Quatsch.
Echt nicht cool.
8 kann ich natürlich auch vollkommen nachvollziehen. Das ist natürlich schon ein schönes Schauspielkino. Gut, dann machen wir noch einen fließenden Übergang, nämlich zu dem los, das ursprünglich nämlich bei dir gewesen wäre. Und wo wir blind getauscht haben, praktisch die Katze im Sack, nämlich für unseren Kumpel Nils. Im Dezember 2022 hat er den Film Sommer 1993 reingeworfen.
Mhm.
Eine spanische Produktion. Und mancherorts findet man diesen Film auch unter dem Namen Frieders Sommer. Auch dieser Titel kursiert. Und die Regisseurin und Drehbuchautorin des Films heißt Carla Simon. Der letzte Langfilm von ihr, Alcaraz, 2022, könnte vielleicht der eine oder andere gesehen haben, hat jetzt noch nicht die überkrass bekannten Filme gemacht. Also alles so Festival-Liebling und bei Kritikern immer ganz gut angekommen. Mhm. Wie nachher auch der Metascore beweisen wird. Und ich wusste absolut nicht, worum es hier geht, habe mir den Film jetzt angeguckt und hier kommt mein Fazit und meine Beschreibung. Oder fangen wir mal damit an, worum es geht. Wie der Titel schon anmuten lässt, Frieders Sommer, es geht um Frieda. Und die ist 6 Jahre alt im Jahr 1993. Und der Film steigt ein, da ist erst der Vater gestorben. Und dann steigt der Film ein, wo auch die Mutter mittlerweile an einer Krankheit gestorben ist, die als Virus bezeichnet wird im Laufe des Films. Es wird doch nicht benannt, aber man kann sich zusammen kombinieren, was das eventuell sein könnte, woran die Eltern da gestorben sind.
Ach, bei beiden heißt es Virus, ja.
Bei beiden heißt es ja Virus, weil sie fragt natürlich auch so, was ist denn das? Und dann erklärt eine Dame in diesem Film dem Mädchen, dass ein Virus sowas wie ein Tier ist, was dich von innen halt auffrisst. Mhm. Das ist so der sinnbildliche Vergleich, der herangezogen wird.
Okay.
Und jetzt kommt die kleine Frieda zu ihrem Onkel, also praktisch den Bruder von der verstorbenen Mutter und seiner Frau. Und der dreijährigen Tochter Anna. Und das ist unter normalen Umständen eine sehr traumhafte Umgebung. Weil du hast so ein altes Landhaus mit Gemüsebeet draußen, du hast eine Hauskatze, außenrum in der Nähe ist halt so ein Wald mit so einem Fluss und so, ist alles super beschaulich und sehr schön in der freien Natur. Mhm. Hast keine großen Nachbarn in der Gegend und so und ist alles sehr toll. Also selbst wenn du da jetzt Urlaub machen würdest, würdest du sagen, alles klar, hier quartieren wir uns ein. Aber für Frieda ist es halt kein Urlaub. Denn sie begreift halt schnell, dass Marga, wie die Frau praktisch von dem Onkel heißt, und Esteve, nun ihre neuen Eltern sind. Mhm. Und das gefällt ihr nicht. Und so liebevoll und verständnisvoll die beiden halt sind, und egal wie süß und offen ihre neue kleine Spielkameradin Anna ist, Frieda zeigt sich halt immer wieder von einer sehr widerspenstigen Seite. Zuweilen kippt das sogar ins gefährlich Unberechenbare, was sie da macht.
Okay.
Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Mhm. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, zu viel auf die Details der Handlung eingehen, aber dieser Film steigt und fällt mit der Kinderdarstellerin der Frieda. Und mit der kleinen Laia Artigas heißt die, die von ca. 1000 Mädchen als Vorletzte übrigens gecastet worden ist und dann in den Film besetzt worden ist, mhm. Mit der hat man Jackpot gelandet. Weil die hat so große braune Augen, die hat dunkle Locken und so und ist natürlich eins von diesen Mädchen, die so einen Film besetzt worden sind im Zentrum, die du noch nie vorher gesehen hast, wo du denkst, Alter, wie toll ist dieses Kind. Mhm. Und die trägt den Film tatsächlich. Das ist eine von den Kindern, wo du sagst, Alter, okay, und das funktioniert über den ganzen Film.
Krass.
Weil die Kamera ist fast durchgehend bei ihr. Also wir sehen, wie sie spielt, wir sehen praktisch, wie sie mit den anderen interagiert, mit den Erwachsenen, wie sie mit der kleinen Anna spielt und so und was sie so macht. Und das können eventuell der eine oder andere Zuschauer, die eine oder andere Zuschauerin könnten das als langweilig betiteln, mhm. weil da passiert da teilweise gar nichts, außer dass wir dem Mädchen und dem anderen Mädchen irgendwie beim Spielen zugucken. Mhm. Anfangs wird sie noch so von Ärzten getestet und da heißt es halt, sie muss nicht mehr getestet werden, muss dann aber doch nochmal zum Arzt, weil der sagt so, ja, aber ich will trotzdem nochmal sicher gehen und so. Und da dachte ich schon so, okay, hier dachte ich, das wird so ein Krankheitsdrama, wo das dann kippt. Mhm. Da kann ich auch eine Entwarnung geben. Also es wird nicht in diesem Bereich gehen.
Okay.
Dass man jetzt sagt, okay, jetzt haben wir wie die Eltern und so weiter, das Kind mhm. da irgendwie noch mit Leidenschaft gezogen wird und dann das große Drama. Das passiert nicht.
Okay.
Insofern fand ich das auch sehr schön, dass eigentlich wirklich nur um diesen Sommer geht, um das Aufwachsen dieses Kindes und wie es halt aus der kindlichen Perspektive mit 6 Jahren als dieses störrische Mädchen, wie das mit der Traumabewältigung funktioniert, weil sie ihre beiden Eltern verloren hat. Weil
das erinnert voll an diesen, boah, war das ein walisischer Film oder ein irischer?
Quiet
oder so?
Girl?
Ja.
Den will ich ja noch sehen, ja, den habe ich noch nicht gesehen.
Erinnert brutal daran.
Aber auch da ist ja das Mädchen extrem im Zentrum.
Ja, ja, voll.
Und, ja, den muss ich noch gucken. Den
super will
ich
ähnliches sehen. Szenario. Also.
Okay.
Ja.
Ja, es gibt am Ende eine etwas seltsame Schlusseinstellung, wo es dann eine bestimmte Reaktion von einer Person aus dem Film gibt und dann kommt halt der Nachspann, wo ich denke, weiß ich nicht, fühlt sich irgendwie nicht so organisch an, vielleicht sieht Nils das anders, vielleicht kann der nochmal was dazu sagen, weil der hat ihn ja geguckt. Aber ansonsten fand ich den Film schon wirklich sehr schön.
Aber was macht, inwiefern verändert das was?
Es wirkt irgendwie unorganisch.
Aber erzählt das was komplett Neues oder warum?
Ja, das ist halt so ein emotionaler Ausbruch, der nicht passt in meinen Augen, okay. Weil du dich fragst, warum jetzt in diesem Moment und warum diese Person und so.
Okay.
Und deswegen war das so, also du wirst so ein bisschen offen, also wird so ein bisschen offen gelassen, was diese Szene jetzt eigentlich aussagen will. Das ist so ein bisschen Interpretationsspielraum für die ZuschauerInnen, aber.
Dir war es zu viel.
Mir war es zu viel. Mir war es so ein bisschen, hä? Also weißt du so, warum?
Mhm.
Aber ansonsten ist das echt ein schöner Film und ein gutes Ding, weil sie versinkt ja nicht in dieser Trauer, sondern sie spielt ja trotzdem draußen mit dem Mädchen und so und versucht ja dann so ihr Leben weiterzuleben. Sondern sie siehst so in kleinen Momenten der Widerspenstigkeit, siehst halt, dass sie nicht so richtig klarkommen, dass sie ihre Eltern vermisst und so. Und das ist schon ganz cool. Und teilweise wird das dann auch wirklich tricky so, wo sie halt anderen Gefahr bringt mit ihrer Art.
Und ja, klingt auch so ein bisschen nach Systemsprenger, ne? Und
ja, aber halt bei Weitem nicht so ein Problemkind.
Okay.
Die kleine Frieda.
Mhm.
Also die ist schon in vielen Momenten halt eben keine Systemsprengerin, sondern schon ganz normales Mädchen.
Okay. Und mit dem Problem, was sie ja aufmachen, bist du denn unabhängig jetzt mal von der letzten Einstellung mit der Auflösung zufrieden?
Ja.
Okay.
Es gibt halt am Ende noch so ein bisschen, naja, es steigert sich so ein bisschen, also es wird dann am Ende eine Sequenz geben, die halt schon so leichte Spannung reinbringt.
Mhm.
Aber ansonsten, ich finde es auch immer gut, wie er diese Momente dann auflöst, ohne zu viel zu verraten. Das ist halt auch immer ganz cool gelöst.
Okay.
Schöner Film, gut gedreht, super Bilder, wunderschöne Farben und so. Musik ist eher zurückhaltend, also klassischer Arthouse-Film, weißt du, den jetzt nicht so in den Cineplex zu laufen hast. Und wenn, dann läuft er da wahrscheinlich 2,5 Tage.
Nee.
Also einer von denen, wo dann die etwas gesetzteren Cineasten dann so in so ein Arthouse-Kino gehen und sich dann Sommer 1993 angucken.
Hm. Irgendwie versprühst du trotzdem nicht die größte Begeisterung. Was jetzt so diesen Film angeht.
Oh, I see. You're making fun of me.
Nee.
Den habe ich sofort gefunden.
Das hier.
He picks up on a lot of stuff from context. It's impressive.
I don't understand a word you just said.
Ja, ist klar.
Was soll das? Er guckt mich an und sagt so, irgendwie.
Naja, ich denke natürlich schon an deine Punktevergabe, weil du. Das klingt halt alles so, als wäre das rational gesehen alles fein, aber es ist jetzt auch nicht so, als hättest du hier einen großen emotionalen Ritt durchgemacht.
Ja, emotionaler Ritt wäre ein bisschen zu viel verlangt. Ich bin hier von 10 Punkten weit entfernt, dass dieser Film mich jetzt komplett mitgerissen hat und ich jetzt 3 Tage irgendwie nur über diesen Film nachgedacht habe. Das war's nicht.
Siehst du?
Aber es ist ein schönes kleines Drama und bin Nils dankbar für den Film.
Sag ich doch, emotional distanziert.
Genau. So steht es auf meinem Zeugnis. Er war stets emotional distanziert.
Ja.
Ganz genau. Ja, ich hätte ja, wie gesagt, war ja die Katze im Sack. Ich wusste ja nicht, was ich da tausche und was ich mir da kaufe. Auf jeden Fall ist es eine andere Tonalität als Florence Foster Jenkins. Und
ja, halt, aber klingt so, als hätte ich das bei weitem schlimmer treffen können.
Ja, hätte es auch. Also er ist nicht witzig, aber er ist auf jeden Fall trotzdem sympathisch und aus dem Leben gegriffen und so.
Okay.
Und ist auch cool, wie die neue Mutter quasi dann auch so an ihr verzweifelt im Laufe des Films, so weißt du, wo sie dann auch nicht mehr so richtig weiß, was sie jetzt
das
anders machen soll.
Das hat dir gefallen.
Nein, aber es ist halt trotzdem eine gute Charakterstudie. Das hat
ja,
mir gefallen.
Verstehe ich.
Ja, andere Leute leiden.
Ah,
that's
jetzt,
my thing.
Oh, jetzt verzweifelt die Mutter auch noch. Yes.
Ja. Das ist Sommer 1993, aka Friedas Sommer. Ja.
Ja,
STU. STU. Die Zahl kann ich nicht aussprechen auf Spanisch.
Mhm.
STU 1993.
Ja, genau so.
Machen wir es einfach so.
Ja, super.
Punkte.
Mhm.
IMDb 7,1. Hat einen Metascore von 81. Und hier haben wir den Kritikerliebling.
Mhm.
Und Letterboxd ist hier auch bei einer 3,9. Und was ich noch erwähnen kann, ist, dass der Film recht erfolgreich an den Arthouse-Kassen lief. Der hat nicht mal 1 Million gekostet. War, glaube ich, bei 960.000 geschätzt, was das Budget angeht. Und hat knapp 3 Millionen eingespielt. Also
na, fett.
Ist ein moderates Einspiel für so einen kleinen Film.
Okay. 7,5.
Das ist richtig. Steigen wir hier beide mit einer Punktlandung ein.
Terrific.
Uiuiui.
Uiuiui.
Ja.
So kann es weitergehen.
Ja.
So, jetzt ich mit meinem Los von Erik.
Ja. Im Gegensatz zu Florence Foster Jenkins habe ich hier keine Ahnung, worum es geht und was das für ein Film ist. Insofern Bin ich gespannt.
Ja, auf jeden Fall eine ziemlich andere Tonalität.
Mhm.
Dog Bite Dog heißt der Film. Mhm. Auf Deutsch hat er natürlich noch einen Zusatz. Wie räudige Hunde.
Okay.
Falls auch irgendjemand nicht mitbekommen hat, dass Dog Hund heißen könnte. Ja. Der Regisseur des Ganzen, Soi Chang. Ursprünglich aus Macau, das, was halt heute, glaube ich, China ist, ne?
Mhm.
Und wir kennen den vor allem, weil der zuletzt Limbo gemacht hat.
Ach, von dem ist das?
Genau. 22 Credits insgesamt. Ja, und das dann eben entsprechend frühes Werk, weil der Film ist aus dem Jahr 2006.
Mhm.
Und war auf jeden Fall auch noch eine Ecke günstiger, würde ich sagen. Zumindest jetzt mal so gemessen am Look. Aber auch hier hat er auf jeden Fall schon eine Vorliebe für ziemlich eine ziemlich hässliche Szenerie.
Mhm.
Und das eben mit der entsprechenden Optik, das erzielt seine Wirkung, auf jeden Fall. Also, wenn du dir so manche Kritiken durchliest, dann steht da ganz oft irgendwie drüber, dass das so das hässlichste, dreckigste und dass das alles so mörder-gritty ist und raw und ja, deswegen total an die Substanz geht. Das unterstellen dem Film echt einige und jetzt erzähle ich mal, was hier geht und dann kannst du dir überlegen, ob das bei mir auch so war.
Mhm.
Weil die Handlung ist schon ziemlich cool, also inhaltlich auf jeden Fall schon mal sehr nach meinem Geschmack alles. Wir sehen, nee, stimmt gar nicht. Also der Film steigt mit dem erwachsenen Typ ein und dann sehen wir aber in Rückblenden, wie der zu dem geworden ist, was er ist. Weil dieser Titel ist natürlich nicht zufällig gewählt, sondern es geht hier um das Aufeinandertreffen von zwei Typen, die beide auf ihre Art eben ziemlich dreckig unterwegs sind. Und ja, so ergibt sich der Titel. Und der eine davon ist eben im Ursprung Kambodschaner. Und als die Handlung einsteigt, kriegt der gerade einen Auftrag. Der Herr ist nämlich Auftragskiller. Wobei, jetzt auch nur so aus der Not natürlich entstanden, das hat er sich jetzt nicht wirklich ausgesucht, weil in Rückblenden erfahren wir, dass der aus Kambodscha kommt eben und da als Kind, als Waise aufgezogen wurde, beziehungsweise von jemandem aufgegabelt wurde und da für so illegale Kämpfe zum Kämpfer ausgebildet wurde.
Mhm.
Aber halt schon als Kind haben die dann da so Faustkämpfe, ähnlich, das ist wirklich so, wie es dargestellt wird, wie so ein Hahnenkampf, nur dass du halt in der Mitte zwei kleine Jungs hast, die aufeinander einprügeln, statt irgendwelcher Viecher. Und drumherum halt übelst Leute am Jubeln und so, und die dann darauf wetten, wie das ausgeht. Und der Typ, der den ganzen Laden managt, der hat halt einen Stall voller Kinder, die er gegeneinander antreten lässt. Und deswegen ist sich da jeder selbst der Nächste, jeder kriegt auch eine Tätowierung verpasst und wenn die dann halt irgendwann nicht mehr kämpfen können oder da draufgehen oder so, dann werden die halt aussortiert und dann kommen die Nächsten nach. Weil eben solche Straßenkinder gibt es da halt scheinbar, so wie die Kambodscha hier erzählen, zuhauf. Und unsere Hauptfigur Pang ist einer davon. Und jetzt ist er als erwachsener Typ eben in Hongkong unterwegs, da wurde er hingeschickt, um diesen Auftrag auszuführen.
Mhm.
Dieser Auftrag, den er bekommt, da geht's um eine ältere Frau, die er umbringen soll. Und er bekommt gesagt, die ist dann und dann in dem Restaurant. Und dann marschiert er in das Restaurant, guckt sich kurz um, nimmt sich einen leeren Tisch, bestellt sich erstmal die halbe Speisekarte, beobachtet währenddessen dieses ältere Paar, wie sie reinkommen und sich da hinsetzen und dann schlingt er sein komplettes Essen runter. Aber wirklich mal so kurz weggeatmet. Weil der ist ja auch ziemlich runtergekommen und so. Und du siehst halt, also der spricht auch kaum und hat eben auch schon so körpersprachlich so ein bisschen animalische Züge.
Mhm.
Und dann geht er irgendwann auf diese Frau zu und schießt er aus nächster Nähe in den Kopf. Dann fällt ihr Kopf natürlich auf den Tisch. Dann hält er von oben nochmal drauf und ballert noch ein paar Mal nach. So, und dann kommt ihr Mann zurück. Der hat sie gerade irgendwas vom Essen geholt. An dem geht er noch vorbei, nimmt noch kurz die Dumplings, die der getragen hat, stopft die sich auch noch rein und geht. Der ist also schon ziemlich hemmungslos unterwegs.
Recht abgebrüht, ja.
Der Herr. Ja, und so wird dann eben diese Hauptfigur etabliert. Und natürlich kommt dann die Polizei auf den Plan und im Rahmen von den Jungs kommt dann auch unsere zweite Hauptfigur zum Zug. Das ist nämlich Inspektor Ty Y. Und Y, wie er nur von allen genannt wird, der ist eigentlich der Sohn von so einem Musterpolizisten. Und da wird uns dann auch noch erzählt, was da die Problematik ist, weil dieser, der Musterpolizist ist jetzt im Koma, weil er angeschossen wurde. Das erfahren wir dann auch noch, was da passiert ist. Und sowieso gibt es da Gerüchte, dass der in Drogenhandel verwickelt ist. Und der Sohn kriegt jetzt bei den aktuellen Ermittlungen, wo wir sind, immer wieder auch gesagt, ey, du bist hier wegen deines Vaters und so, aber glaub mal nicht, dass du hier safe bist. Hm. Aber so wie er unterwegs ist, könnte man schon meinen, dass er sich sehr sicher fühlt, weil der ist, wie so oft es in Filmen aus der Region dargestellt wird, der ist halt einer von den Polizisten, die einen Fick geben. So, der scheißt auf Regeln und auf irgendwelche Methoden, die es da gibt, gerade wenn es um Verhör und sowas geht, der bindet Leute halt irgendwo mit einem Draht fest und prügelt dann so lange auf die ein, bis die denen sagen, was er haben will. So, und das heißt, der ist schon eben das Pendant jetzt zu dem Peng. Und damit würde ich eben sagen, wahrscheinlich der zweite titelgebende Dog. Weil der hat sich jetzt zur Mission gemacht, diesen Peng zu jagen. Also der hat da eben auch irgendwo noch eine persönliche Verbindung oder ein persönliches Interesse, warum das jetzt unbedingt sein muss, und ist da eben wahnsinnig obsessiv hinterher, gibt auch eben irgendwann, nimmt da keine Rücksicht mehr auf seine Kollegen und zieht dann alleine los. Und jetzt geht's eben um diese Manhunt. Dieser Attentäter oder Auftragskiller, Peng, der flüchtet dann irgendwann auf so einen...
Geiler Name für einen Auftragskiller, oder?
Ja, Peng. Stimmt schon.
Muss man mal sagen.
Ja, mit A geschrieben.
Ja, gut.
Gespielt übrigens von Addison Chen. Den kennt man schon auch aus ein paar Sachen, die es aus seiner Region rausgeschafft haben. Infernal Affairs, da war er dabei. Mhm. The Grudge 2, glaube ich, auch ein Film, den der ein oder andere gesehen haben könnte. Aber in meinen Augen ist der schauspielerisch schon beschränkt. Also ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Aber er muss halt primär so eine Sache erfüllen und den Teil macht er schon ganz gut. Jetzt ist aber natürlich, auch das darf nicht fehlen, lernt er dann eben auf dieser Müllhalde, wo er hingeflüchtet ist. Da marschiert er in so eine Hütte rein und da vergeht sich gerade ein Vater an seiner Tochter. Also nimmt er den Vater auseinander und freundet sich dann mit dieser Tochter an. Und da das schon eine ganze Weile so zu gehen scheint, was der Vater da betrieben hat, ist die Kleine entsprechend zurückgeblieben. Mhm. Hat also schon so ein paar sehr infantile Verhaltenszüge und irgendwie weckt die in ihm, aber was scheinbar bricht sie so als Einzige durch seine Schale durch und jetzt hat er endlich jemanden, der ihm nicht scheißegal ist und die gilt es dann halt auch zu beschützen und sie hat dann den Plan, mit ihm auf dem Boot zurück nach Kambodscha zu fahren. Mhm. Also streben die ein Boot an. So, und jetzt ist aber natürlich dann die Polizei hinter ihm her, infolgedessen auch hinter ihr. Und Y auch, aber eben so ein bisschen auf eigener Mission. Und das sehen wir eben dann, diese Jagd sehen wir primär in den ersten zwei Akten und im dritten Akt passiert dann was vor allem die Tonalität, auch optisch und so, da kippt das Ganze in eine ganz andere Richtung.
Okay.
Weil am Anfang ist das wirklich schön düster, hässlich, mitunter blutig und eben eine ziemlich dynamische Sache. Mhm. Ja, und irgendwann kommt da halt eine Menge Pathos dazu. Und das wird, Alter, die Musik, an einer Stelle läuft knallhart You're My Sunshine.
Okay. This You're My Sunshine, My Only Sunshine. Ja. Das Ding.
Ja. Ich dachte, Leute, wollt ihr mich jetzt verarschen? Was geht ab?
Ja, möchtest du mich verarschen?
Würde es dir nicht gefallen, dass ich das dann für dich singe? You make me happy when skies are gray.
Ja, da sprechen wir nochmal drüber, wenn es soweit ist.
Gut, ich werde
aber jetzt mal für den Film
unangekündigt einstreuen.
Auf jeden Fall ein Stilbruch oder, also wie gesagt, der Akt ist, der lief da schon eine Weile und der ist dann auch optisch ganz anders. Also plötzlich ist das alles in so ein Sepia getaucht und es ist alles irgendwie viel heller und
okay.
Die sind dann eben auch, weil sie halt aus Hongkong raus sind, ne, dann wird's in so einer ländlichen Region wird's alles ein bisschen grüner und aber eben eher so gelblich Sepia und da hauen die dann mit dem Pathos plötzlich richtig auf die Kacke. Und auch wenn da eigentlich inhaltlich eine ganz schöne Klammer geschlossen wird, es ist hart Pathos getränkt und hat mich dann schon krass abgefuckt. Also das hat mir den Spaß, den ich bis dahin mit dem Film hatte, dann schon
da bist du hart nicht so ein Fan von,
den Wind aus den Segeln genommen.
Und bis dann fandst du es aber jetzt, bis auf schauspielerisch jetzt so ein, zwei Anmerkungen, fandst du aber bis dahin gut.
Wo nee, aber auch, also Schauspiel geht auch klar, vor allem weil es eben auch gerade so für asiatische Verhältnisse, das kennt man zum Teil dann schon ja auch ansonsten sehr pathosbeladen. Hm. Das ging bis dahin voll klar. So, weil der hat auch irgendwie einen ordentlichen Drive und ist eben wirklich schön düster und dreckig zum Teil. Hm. Und vor allem, ist, was ganz cool ist, das habe ich jetzt gar nicht erzählt, also das ist nicht so, als würden die ewig hinter dem herjagen. So, die schnappen den auch hin und wieder. Der entkommt halt immer nur. Also, weil der halt, den kriegst du halt wirklich wie ein Hund, ne? So, der nutzt dann, also der kontert dann in Situationen, wo du es halt nicht kommen siehst. Und das ist schon ganz cool erzählt, dass der halt auch so, dass sie den halt nicht halten können. Mhm. Weil der eben so wie ein Hund unterwegs ist. Und jetzt noch ein großes Problem, und das geht auf jeden Fall schon deutlich früher los als mit dem letzten Akt. So am gewissen Punkt, wenn er eben immer wieder so, nennen wir es mal, in seinen Rage-Mode verfällt und sich dann mit anderen prügelt, dann haben die knallhart auf diesen Prügelszenen so einen Hundeknurren draufgelegt.
Okay.
Und so ein Bellen. Du hörst dann die ganze Zeit halt so DMX-Sounds, wenn die sich kämpfen. Wenn die sich bekämpfen.
Und passt das oder stört das?
Es ist mörderunnötig und es ist irgendwie auch cheesy so, weil ich meine, ja, Alter, ich hätte es auch ohne das verstanden, dass das hier die beiden Hunde sind, die aufeinander losgehen. Aber
bisschen plakativ, sagst du.
Alter, geht's noch? Also.
Hm. Ja, hätte ja sein können, dass es trotzdem irgendwie, weißt du, dass es sich komisch anhört in der Theorie, aber dass es trotzdem irgendwie geil kommt in dem Moment.
Nee.
Kommt's nicht.
Nee, das war irgendwie befremdlich. Ja. Ja, deswegen jetzt musst du dir natürlich überlegen, inwiefern fiel das ins Gewicht, das mit dem letzten Akt und eben so dieses eine Stilmittel. Also, ich sage jetzt mal, dieses Bellen, das ist lame oder dieses Knurren, aber das ist nicht so, als würde das groß den Film kaputt machen. Weil es ist eben wirklich nur in diesen Kampfmomenten. Aber der letzte Akt, ey, Halleluja. Der ist schon weird. Ja, Y wird übrigens von Sam Lee gespielt. Den kenne ich aus Man of Tai Chi, aber der hat ansonsten primär in China Sachen gedreht, aber da eine ganze Menge, Alter. 125 Credits. Mhm. Ja, und das sind die beiden Jungs, die im Fokus stehen. Und ich kann schon verstehen, dass der Regisseur, dass der eine krasse Fanbase hat und dass es Leute gibt, die halt auf diesen Style stehen. So mit der Look, weil du hast schon auch, obwohl das so düster und dreckig ist, hast du dann ganz oft krass weitwinklige Einstellungen. Mhm. Aber jetzt, damit wir uns richtig verstehen, also weitwinklig, so wie ich es meine und nicht so wie du es meinst.
Ich verstehe.
Okay. Dass das dann halt fast schon an so eine Fischoptik rankommt und dann sind die zum Teil halt wahnsinnig nah an den Gesichtern drauf. Und das erzeugt natürlich auch eine gewisse Panik, nennen wir es jetzt mal. Also vor allem halt, wenn es dann so ein bisschen schneller wird in der Bewegung und so. Das ist aber dann, das geht schon auch bis an den Rand, wo ich sage, das ist, wenn wir zu nah dran sind und dann hast du so schnelle Bewegungen und schnelle Schnitte, dann sind wir halt bei Monkey Man.
Das nervt dich.
Dann erkennst du halt nichts mehr. So, das ist aber nur ein, zweimal der Fall, ansonsten bin ich da fein mit.
Ja, wo ich natürlich die Parallele gesehen habe zu Limbo, als du natürlich erzählt hast von diesem misshandelten Mädchen, weißt du, die so ein bisschen verwahrlost ist und so. Da haben wir ja einen Charakter, der auch hundertprozentig reinpasst bei Limbo. Dieses Mädel, weißt du, was sich dann versteckt so beim Showdown.
Ja, das erkennt man da auch voll wieder.
Und das ist ja voll auch so ein Charakter, wo du sagst, ja, okay, die ist nicht so hundertprozentig.
Das ist auch klar. Auf dem Papier jetzt unterscheidet der sich nicht wahnsinnig stark von Limbo. Mhm. Also, weil da wird auch primär ein Typ gejagt und die Polizei ist hinter dem her. Und
aber es ist wahrscheinlich auch so ein Film, wo man, wenn man den jetzt so sieht, kann man auch verstehen, dass der eventuell auch größere Projekte gekriegt hat oder dass man ihm mehr Geld
gegeben hat. Also weil der hat eine eigene Bildsprache. Wie man die dann findet, das sei dahingestellt, aber er hat auf jeden Fall eben einen eigenen Style und das ist ja tendenziell immer gut. Ja. Bin froh, den gesehen zu haben.
Okay. Ich probiere mein Glück.
Okay. Dann die restlichen Zahlen. 6,5 auf IMDb, kein Metascore. Und Letterboxd 3,4. Und da ist halt wirklich alles dabei, ne? Von Leuten, die das unfassbar feiern, bis hin zu Leuten, die sagen, geht auf vielen Ebenen nicht klar.
Ich habe auch bei Letterboxd geguckt, die vier Leute, die ihn bewertet haben, also bei Alessandro und Hermann steht keine Bewertung drin. Mhm. Der schlechteste ist halt bei 1,5 und der beste ist Schreckert mit 4 Sternen. Also das ist die Range.
Ja, siehst du. Ja.
Das ist ziemlich alles dabei.
Das meine ich.
Pass auf, ich sag eine 6,5.
6 sind es geworden. Eine 6. Das ist ja schon ganz gut.
Okay.
Ja, 6 Punkte, weil eben der letzte Akt, der fiel dann doch ordentlich ins Gewicht. Ey. Das reißt eine Menge mit dem Arsch ein, was man bis dahin gesehen hat. Aber ging noch.
So, das ging klar. Hast du mal geguckt, wie lange der schon im Lostopf kursiert?
Ach so, nee. Das steht auf dem Lostopf, das liegt
ich hab hier, außer Reichweite. Ich habe die Tabelle, ist kein Problem.
Okay.
Ach so, nee. Immer diese Google. Das ist doch kein Googeln, hast du mir beigebracht.
Für dich ist doch alles Googeln, was du online machst.
Ich hab's gelernt.
Oh.
It's not a Googling. Da ist er, Dog by Dog. August 23, siehst du? Manchmal muss man gar nicht so lange warten.
Das ist wirklich nicht allzu lange her.
Halbes Jahr später, schon wird er rezensiert.
Läuft. So.
Grüß an Erik.
As someone who only listens to the first half of sentences, nice.
Ob der nächste Film auch nice ist, werden wir sehen. Aber es ist zumindest ein guter Übergang, weil...
wird's actionreicher.
Na, Produktionsland China vor allen Dingen, sind wir nicht allzu weit entfernt. Also,
ach,
waren ja auch wieder zwei zueinander passende Lose fast schon.
Ja.
Und diesmal beglückwünschen wir Mr. Yoshimitsu, mit dem ich schon höchstpersönlich Bier trinken war jetzt mittlerweile in Bayern. Den haben wir auch...
Mensch.
Haben wir auch persönlich kennengelernt. Und mit Dennis... war ja beim Hardline Festival zugegen und insofern freue ich mich, ein Los von ihm gezogen zu haben und das bewegt sich im Lostopf seit März 22, also er muss ein bisschen länger warten als Erik.
Mhm.
Mal so, mal so. Und der Film ist aus dem Jahr 2001 und hört auf den Namen Shaolin Kickers, beziehungsweise Shaolin Soccer, wurde international genannt oder bei Letterboxd. Und der Regisseur des Ganzen war Steven Chow. Nicht nur Regisseur, sondern der hat auch das Drehbuch geschrieben und hat auch gleich die Hauptrolle übernommen. Und das Skript, das sind jetzt mehrere Drehbuchautoren, die hier mitgewirkt haben. Um es kurz zu machen, das sind alles Beteiligte, beziehungsweise das komplette Team, die auch für Kung Fu Hustle zuständig waren.
Deswegen, also mit mehr Zeit hätte ich den auch gerne mitgeguckt.
Hättest du mitgeguckt?
Ja, ja, klar.
Kung Fu Hustle hatten wir hier, glaube ich, in dem Special mit Mattis und sowas, wir hier hatten.
Ja.
In der Episode war es, glaube ich, dass wir über den geredet haben.
So, und deswegen, mir gefällt ja sowas.
Ja, der kam allerdings danach. Also, weil der Film Shaolin Kickers ist von 2001. Und Kung Fu Hustle war von 2004.
Ich glaube auch, ich habe den schon mal gesehen, ey.
Ja?
Ja, ja.
Also, wenn wir uns recht erinnern, ist ja eine Anfangsszene bei Kung Fu Hustle, wo so Leute so Fußball spielen und der Hauptdarsteller geht ja dann hin und zertritt diesen Fußball.
Ach, stimmt,
und sagt, no more soccer.
Ach.
Und das ist logischerweise direkt bezogen auf den Vorgänger.
Okay, ja, wie geil.
Genug mit Fußball, ja. Also, der Film steigt ein in der Vergangenheit, weil wir sehen einen sehr jungen Fußballstar, der wird von allen nur Golden Leg genannt.
Golden Leg?
Genau.
Mhm.
Und Golden Leg ist ein Riesenfußballtalent, was schon etliche Siege verbucht hat. Aber der wird von seinem Teamkollegen Hung überredet, für Geld ein Elfer zu verhauen und das Spiel zu schmeißen. Damit man Cash kassiert.
Skandalös.
Macht er auch. Und das führt dazu, scheint ein sehr emotionales Publikum zu sein, das führt dazu, dass er von der wütenden Menge dann zusammengeschlagen wird, inklusive irgendwie mit Stangen seine Beine bearbeitet werden, so dass er nicht mehr in der Lage ist, irgendwie danach noch Fußball zu spielen.
Tja.
Also da scheint wohl der eine oder andere einen Wettschein irgendwie in den Wind geschissen zu haben.
Vielleicht ist auch einfach ein sehr integerer Haufen.
Vielleicht ist er integer. Die wissen ja nicht, dass er, für die hat er nur den Elfmeter verhauen. Insofern fand ich die Reaktion schon ein bisschen extrem.
Ja, gut, stimmt. Die wissen
weiß ja nicht jeder, dass da mehr drin steckt.
Dann wäre es auf jeden Fall. Wobei, also ist ja in Kolumbien auch mal passiert, ne? Da, aber nee, da war es andersrum. Mit dem Torwart, der einen Elfer reingelassen hat, den wurde dann erschossen.
Ja, ja, der wurde erschossen, ja. Der Torwart.
Sagen so, ist noch gut weggekommen mit den gebrochenen Beinen.
Ja, ja, gut gelaufen.
Jetzt nicht mehr.
Der war auch nicht schlecht, ne? Ja, jetzt nicht mehr. Weil es gibt einen Zeitsprung in die Zukunft und wir sehen, er humpelt immer noch und hat mit seiner Verletzung zu tun, ist ergraut.
Ach, wie witzig. Das passt auch zu Dog Bite Dog. Weil am gewissen Punkt tritt da seine Lady in so einen Nagel rein, der im Fuß steckt, und er zieht ihr den dann raus.
Okay.
Und ab dem Moment humpelt sie den Rest des Films. Also auch, und die erzählen noch große Zeitsprünge, ne?
Ah, oh, okay, krass.
Ich dachte, hat sie kommt schon einen Nagel getreten.
Na ja, gut, da humpelt man, glaube ich, nicht ein Leben lang.
Also, was muss denn da alles kaputt gegangen sein? Naja.
Strange. Ja gut, die Asiaten und so.
Naja.
Mit auf Realismus legen die ja keinen Wert.
Gut, aber er ist jetzt auch am Humpeln?
Er ist jetzt immer auch noch am Humpeln wegen seiner Verletzung und hat jetzt folgende Funktion. Er arbeitet, also erstmal Hung, so viel erstmal noch bevor diesem Zeitsprung passiert, Hung wird jetzt natürlich zum Star. Das heißt, der Typ, der ihn angestachelt hat, irgendwie das Spiel zu schmeißen, den Elber zu verhauen,
Ach. Er
ist dann natürlich der Karriere macht im Fußball. Mhm. Und jetzt mittlerweile sind die natürlich beide zu alt für eine Profikarriere. Die Karriere ist vorbei. Und Golden Lake, beziehungsweise Fung, wie er privat heißt, arbeitet jetzt für seinen Ex-Teamkollegen Hung, der ihn damals verarscht hat.
Fung und Hung, Alter.
Genau, Fung und Hung. Und er macht so die Drecksarbeit. Das heißt, das ist so ein bisschen der Hiwi von dem Trainer. Mhm. Weil sein Kollege Hung hat nämlich trainiert ein Team, was absolut übermächtig ist. Die nennen sich, wie nennen die sich da? Hab ich noch irgendwo notiert. Evil Team heißen die. Und er trainiert
dezent.
Das. Dezenter Hinweis, dass es vielleicht die Antagonisten sein können. Er trainiert das Evil Team. Und demütigt ihn aber auch in jedem Moment. Also sagt zum Beispiel so, ja, meine Schuhe sind total dreckig und so hin und her. Und dann muss er sich niederknien, muss seine Schuhe sauber machen, wenn er so seinen Fuß so praktisch auf seine Schulter, auf seinen Kopf packt und so. Mhm. Das heißt, der hält dann nicht hinterm Berg, dass er nichts von ihm hält. Und Fung ist aber so einer, der hofft darauf, dass er ihm irgendwann mal einen Trainerposten gibt. Und der spielt immer damit so und sagt so, ja, du hast mir doch versprochen, dass ich irgendwann mal Trainer werden kann. Und er lacht ihn nur aus und sagt so, haha, von wegen so, du ein Trainer und so, lass mich in Ruhe. So, und dann ist er frustriert auf der Straße unterwegs und kurz darauf trifft er einen jungen Rumtreiber namens Singh. Wäre lustig, wenn er auch Mung oder so heißen würde.
Hoffentlich gründen die am Ende eine Boyband, Alter. Ja.
Singh Fung Hung. So, und Singh erzählt ihm von seiner Shaolin-Kloster-Vergangenheit. Mit seinen 5 Brüdern. Der ist nämlich im Shaolin-Kloster groß geworden, hat die Shaolin-Techniken gelernt und er sagt hat, wenn jeder diese Shaolin-Skills nutzen würde, dann gibt es halt keine Probleme auf der Welt. Weil wir sehen den einen, der zum Beispiel irgendwie so einen Busch schneidet, weißt du, so einen Typen vom Gartenbauamt da in China. Mhm. Und wie der Chef ihn dann zusammenscheißt, weil er so langsam arbeitet, und er meinte, wenn der Typ jetzt die Shaolin-Technik gelernt hat, und dann sieht man so eine Was-wäre-wenn-Blende, wie er halt so, weißt du, um den Busch so rumfliegt und dann so die Dinger schneidet, so, dann würde er halt seinen Job noch behalten.
Ey, du hättest mich noch nicht mal mein Fenster putzen sehen sollen, Alter. Ich habe auf jeden Fall auch den Daniel Sun gemacht, Alter, immer schön. Wax
Auftrag
on, wax off.
Ja, Auftragen poliert.
Okay. Nächsten Tag echt ordentlich in den Schultern gemerkt.
Ja, geil. Nicht schlecht, ey. Ja, und dann gibt es so mal ihren Moment, es kommt zum Beispiel eine junge Dame, die über eine Bananenschale ausrutscht und er meint so, wenn sie jetzt im Shaolin-Kloster groß geworden wäre, dann würde ihr diese Bananenschale nichts anhaben, sondern dann würde sie halt so eine Drehung machen, weißt du, so ein Salto und würde halt wieder auf den Füßen landen. So fliegt sie natürlich auf die Fresse. Also so ein Moment.
Okay.
Und dann tritt er so aus Wut, dass sie alle diese Shaolin-Technik nicht behalten oder aus Frust oder aus Langeweile, was auch immer, tritt er so eine Dose irgendwie durch die Gegend, so eine Konservendose und die fliegt 5 Kilometer weit weg. Mhm. Und da lauscht unser Kumpel Fung natürlich auf und denkt so, okay, nicht schlecht, der Tritt. Und
das ist so klar, worauf das hinausläuft.
Ja, und irgendwann kommt dann dieser Mauer vorbei und sieht, wie diese Dose in diese Mauer so reingedrückt worden ist. Und dann denkt er sich, okay, aus dem mache ich einen Fußballstar und ich mache jetzt einfach meine eigene Fußballmannschaft auf. Mhm. Und Singh findet die Idee cool und überredet dann seine ganzen Brüder, die mittlerweile natürlich nichts mit Fußball und Hut haben, sondern alle haben so ihr eigenes Ding am Laufen. Der eine hat so einen Nachtclub, der andere macht dies, der andere macht das. Und die überredet er dann, eine Fußballmannschaft auch zu machen und da gegen das Evil-Team irgendwann anzutreten. Mhm. Und ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht, was sie dazu bewegt hat. Die sagen alle erstmal nein. Die lehnen alle ab und sagen, verpiss dich und nee, und das ist Vergangenheit und das machen wir nicht mehr und ich habe zu viel zu tun mit meinem Laden. Der eine ist so voll der Geschäftsmann, der andere ist so ein Penner, der schlägt ihm auch die Tür irgendwie vor die Tür zu und Tür vor der Nase zu.
Ja.
Und
oder einfach das.
Versuche ich, aber klappt nicht. Mag ich nicht.
Ja, so weit kommt's nicht, sondern es ist eher so.
Direkt davon nein.
Ja, jetzt kommen wir zur Sache.
Ja, genau, so hier und dann Tür zu.
komm nicht wieder mit dem alten Klumper.
Genau. Ja, pass auf. Und dann stehen aber die beiden, also hier Singh und Funk, stehen dann auf dem Dach so, weißt du, unterhalten sich, dass es ja nichts wird aus dem Plan. Mhm. Und dann kommen die ganzen Brüder so aus allen Ecken raus und sagen so, okay, wir haben sich anders überlegt. Aber alle haben sich es anders überlegt. Also es ist schon ein bisschen
komisch.
Schon nicht so ganz organisch, aber gut, okay, von mir aus. Und dann werden die halt zu einer Fußballmannschaft und benutzen ihre Shaolin-Skills, die sie gelernt haben, um die anderen Mannschaften zu bezwingen.
Wer hätte das gedacht?
Und das ist aber nicht realistisch.
Echt nicht? Wie jetzt? Keine Doku?
Nee, also wir sollen jetzt nicht erwarten, dass das jetzt realistisch inszeniert ist, weil die Inspiration für diesen Film war Captain Tsubasa, diese Fußballserie aus den 80er Jahren. Mhm. Und wenn du diese ganzen Zeichentrickserien nimmst, Miller Superstar oder wie hießen das hier, man, diese Fußball, auch in den 90ern, so ein Anime-Fußball.
Ja, habe ich ja nicht geguckt, aber hast du nicht ja, geguckt. War sehr aber beliebt. Ne?
Diese ganzen Zeichentrickserien sind genauso wie dieser Film, nur dass es halt ein Realfilm ist. Mhm. Das heißt, wenn die Mannschaft dort auftritt, siehst du die einzelnen Charaktere im Bild und im Hintergrund sind so Flammen. Da siehst du halt so, wie die so in so einem Feuermeer, so, ja, so vor so einem Feuermeer stehen. Und die Schwerkraft wurde hier auch komplett ausgeschaltet. Das heißt, du siehst welche, die irgendwie so im Flickflack durch die Luft fliegen, weißt du, so irgendwie zehnfach und dann den Ball irgendwie mit dem Kopf, weiß ich wohin schießen. Der eine fliegt halt erstmal 30 Meter in die Luft und naja, schießt dann irgendwie nach unten und so. Also so bewegt sich das. Insofern.
Aber ist das nicht irgendwie cool? Also
Schwerkraft existiert nicht. Naja, es ist.
Ist ein bisschen Wuscher-Fußball?
Ja, es ist eine Mischung aus cool und albern.
Ach so.
Weil es ist halt schon sehr albern. Es gibt halt so eine Szene zum Beispiel, weil der eine von den Brüdern ist super breit.
Dafür hast du jetzt so lange gebraucht, ey, wie geil.
Ich habe überlegt, ob ich kräftig sage, aber kräftig klingt ja nicht fett.
Aus?
Ja, okay, scheiß drauf, er ist fett, okay? Er ist fett, klar. Fetter Bruder. Mhm. Und der ist halt gefräßig. Mhm. Und überall, wo es was zu essen gibt, ist der am Start. Und dann trainieren die in einer Stelle, in dem die so Eier auffangen müssen, aber die Eier dürfen nicht zerplatzen. Mhm. Und dann schmeißt er dem einen so ein Ei irgendwie auf den Schuh und so. Und der Bruder, der Dicke, stürmt natürlich dann auf den Schuh und leckt dann so das Ei vom Schuh ab.
Ah ja.
Und der eine kriegt das Ei in den Mund. Mhm. Und das ist ihm dann auch egal. Sondern der stürzt sich dann auf den und versucht ihm das Ei dann so aus dem Mund rauszusaugen. So, ich denke, okay. Und dann liegt er so auf ihm drauf, der Dicke, und saugt ihm halt so das Ei aus dem Mund.
Okay.
Ja, so, das war auch meine Reaktion. Okay.
Brüderchen, Brüderchen, du bist gar nicht so schlecht.
Und also er hat schon viele alberne Momente, aber irgendwie ist er auch recht kurzweilig und sympathisch so mit dem, was er macht. Aber mir definitiv zu albern. Mhm. Also ist nicht so mein Humor. Ist halt sehr laut und ich fand der Kung Fu Hustle fand ich ja auch schon ganz cool, aber war mir auch teilweise zu drüber.
Ich erinnere mich, da hattest du auch was auszusetzen, oder einiges auszusetzen.
Ja, das ist nicht so. Ich mag zwar so diese alten Jackie Chan albernen Kung-Fu-Filme, zum Beispiel diese Szene, eigentlich müsstest du den hassen, weil diese Szene bei Drunken Master, wo du ja gesagt hast, so ja, wo er so besoffen tut und die Mutter ist ja auch total drüber und so, das fand's ja bescheuert. Damit konnte ich zum Beispiel gut leben und auch so diese Winners and Sinners-Filme und hier ja, Meal on Wheels und so.
Hier ja
sowas.
Scheinbar nicht.
Also nee, hier nicht. Hier ist das irgendwie, also wenn die dann so, aber die sind ja trotzdem realistisch, also so albern wie die sind und so witzig, wie die Begebenheiten da sind, da ist ja viel Slapstick drin und so, aber trotzdem fliegen da nicht irgendwie Leute 400 Meter durch die Luft und du schießt irgendwie 7 Leute gleichzeitig ins Tor rein, so, weißt du, also das ist so, was? Digga?
Okay.
Und was dem Film natürlich auch ein bisschen Abbruch tut, wir sind im Jahr 2001.
Ach, CGI.
Ja, das sind keine Practical Effects, wo die 10 Leute ins Tor fallen von der einen Seite zur anderen, sondern es ist halt CGI und wenn halt zum Beispiel eine junge Dame, die auch eine Rolle spielt, die so ein bisschen das Love Interest wird von Singh. Wenn halt jemand so einen riesen Topf irgendwie so mit, den sie zubereiten soll, aus dem Fenster im ersten Stock halt so auf sie zuwirft und sie schwingt diesen Topf halt so irgendwie so, weißt du, so mit so einer eleganten Armbewegung dann so auf ihren Tisch und fängt dann an so zuzubereiten, also das ist eine Bewegung.
Ja, okay.
Dann ist der Topf natürlich CGI und der ist computeranimiert. Und wenn Bälle irgendwie 4 Kilometer in die Luft fliegen und wieder runter, siehst du, okay, dieser Ball ist computeranimiert.
Naja, okay.
Und das sieht natürlich nicht geil aus. Und es ist halt kein Matrix-Budget, sondern sieht halt scheiße aus.
Oh je.
Hilft auch nicht.
Mhm.
Aber ich verstehe, dass man bei dem Film Spaß hat. Das heißt, wenn man jetzt mit diesem albernen Humor was anfangen kann, dann kann ich schon nachvollziehen, dass der für eine, dass für den einen oder anderen okay ist und das Mr. Yishin mitzusehen zum Beispiel sehr sympathisch findet. Aber mir war der schon zu großen Teilen auch sehr albern.
Ja, aber es klingt ja zumindest recht kurzweilig.
Ja, ja. Und dafür, dass er fast 2 Stunden geht, dafür.
Oh, shit, echt?
dafür ist der, dafür vergeht er schon ganz okay, weil das passiert, der knallt ja auch immer wieder, aber es ist halt trotzdem sehr laut und überdreht und halt nicht wirklich so, nicht wirklich 100% mein Humor.
Mhm.
Aber bis dato, also tatsächlich bis Kung Fu Hustle kam, der erfolgreichste chinesische Film finanziell. Weil der ein Budget von 10 Millionen gehabt, 143 Millionen eingespielt fast. Und damit war der...
damit schon der erfolgreichste.
Damit war es schon der erfolgreichste Film. Und dann kam Kung Fu Hustle und hat das nochmal getoppt. Das ist wahrscheinlich heute nicht mehr so.
Nee, aber das, ja das wäre ja alles wahnsinnig überschaubar.
Ja, das ist auch irgendwie.
Also mittlerweile nehmen die doch auch irgendwie dreistellige Millionenbeträge ein.
Ja, ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat mit der Marge und so und mit der Differenz, dass man das so gerechnet hat.
Ja, okay. Ja, ja, das kann sein.
Vielleicht ist es das, ja.
Okay. Ja,
und das ist Shaolin Kickers aka Shaolin Soccer aus dem Jahr 2001.
Mhm. Gar nicht einfach. Jetzt muss ich mir überlegen, wie sehr das ins Gewicht fällt.
Ja, überleg mal. Meine Lieblingscomedy ist es auf jeden Fall nicht. IMDb ist bei einer 7,3. Der hat einen Metascore von 68 und Letterboxd ist bei einer 3,7. Jetzt alles nicht so schlecht.
Das wollte ich gerade sagen, das klingt alles ganz gut.
Der hat schon seine Fans, also kann ich auch verstehen irgendwie. Also ist jetzt...
Naja, dann wirst du ihn ja nicht komplett abstrafen können. Also
ich strafe den nicht ab.
Pass auf. 5,5.
Eine 6 hat es noch gereicht.
Verdammt.
Mhm. Für die 6 hat es noch gereicht, aber war ja schon mal die richtige Region.
Okay.
Ja, 6 für Shaolin Kickers. Grüße an Mr. Yoshimitsu nach Bayern.
Dann doch lieber Shaolin Shadowboxing.
Ja, dann lieber den. Ich trinke Moss auf die.
War das jetzt ein Versprechen oder?
Ja.
Habt ihr dann eine Geheimsprache? Okay.
Geheimsprache? Nee, das war hundertprozentig bayerisch.
Mhm. Was sonst?
Ja, möchtest du mich verarschen?
Ja, das ist nicht bayerisch.
Nee, ist es nicht. Aber klingt ähnlich.
Ja.
Ja.
So, jetzt zu Zero Famous, ne?
So viel zu unserer Losen, genau. Und jetzt zu Zero Famous, weil...
Der hat uns einen Netflix-Film aufgetragen.
Er hat Auftrag gemacht.
Was zur Hölle ist mit ihm los?
Na, er hat zugehört, auf jeden Fall. Zero Famous ist einer, der auf jeden Fall zuhört, wenn wir was aufnehmen.
Okay, da habe ich nicht zugehört, aber er ist bei einem Kevin-James-Film gelandet. Und den kannten wir beide noch nicht.
Nee, den kannten wir beide noch nicht. Und das war auch der Ansatz, weil der hat natürlich zugehört, als du über Hitch geredet hast. Und hat gesagt, ich habe hier einen Kevin-James-Film, den habt ihr beide noch nicht gelockt und kennt ihr beide nicht.
Okay.
Und deswegen der hier.
Gut, da hat er gut zugehört und uns eventuell in die Karten gespielt. Gucken wir mal.
Er schließt unsere Lücken in der Kevin-James-Filmografie.
Ist ja auch nicht unwichtig, ne? So die Großen halt. Memoirs of an International Assassin aus dem Jahr 2016.
Ja, für die deutsche Zuhörerschaft, die wahren Memoiren eines internationalen Killers.
Da haben sie mal wirklich einfach genau das übersetzt, was da stand. Das ist ja verrückt.
So ist auf Deutsch. Diesmal ja ungewöhnlicherweise 1:1 übersetzt.
Ja. Ein Netflix-Film. Vielleicht auch deswegen von uns beiden noch nicht gesehen.
Weil wir kein Netflix haben.
Nein, wäre im Kino gelaufen, wäre man vielleicht reingerannt, wer weiß.
Ja, aber ist schon so ein Film, den hätte ich dir zugetraut auf jeden Fall.
Ah ja?
Naja, klar. Okay. Eine leichte Comedy und so, die guckst du dir auch an, wenn sie nicht auf Netflix laufen. Oder wenn sie auf Netflix laufen, ist ja egal.
Oh je. Ja, das kann ja lustig werden, was hier das Punkteraten angeht.
Ja, und da kommen wir gleich zu. Oder?
Mhm.
Ist ja ein gemeinsamer Film.
Ja.
Wer fängt an?
Ist völlig egal. Ich habe mir für dich was aufgeschrieben. Eine 5.
Oha, okay.
Nee. Ich möchte das nochmal überdenken.
Mhm.
Ich sag 4.
Okay.
Gerade mal kurz noch einen Punkt runtergeschaut. Ich habe keine Ahnung, wo du hier gelandet bist. Ist einfach alles drin, finde ich hier. Also außer vielleicht eine 10, aber...
Aber eine 9 wäre drin, sagst du, ja? Wäre schon Plot-Twist, Alter.
Ach so?
Ja, findest du nicht, dass ich...
Haben wir nicht ausführlich etabliert, dass ich für stumpfe Komödien irgendwie auch was übrig habe mal?
Du redest ja von mir mit der 9, oder? War das nicht auf mich bezogen?
Das wäre auf jeden Fall ein harter Plot-Twist, ja. Also meine wenn ich, du hier ja. bei einer 9 wärst, das... Nee, ich sag mal 4, ja. Kannst du überhaupt nicht einschätzen.
Okay, du lässt ja schon mal 5 gerade sein, so bei Comedies oft. Und du sagst ja...
So.
Ja, irgendwie schon. Es ist ja selten so, dass du die richtig abstrafst. Ich sage eine 5.
Mhm. Notiere ich. Mensch, klingt ja so, als hätte er uns hier...
Ein Highlight.
Ein Highlight. verschafft von Jeff Wedlow, von dem immerhin Kick-Ass 2 ist. Mhm. Was ich, kennst du Truth or Dare?
Das war auch, nee, so, den habe ich nicht gesehen, ja.
Ah, okay. Ja, ich auch nicht.
Aber es war, glaube ich, auch ein moderater Erfolg.
Ja. Wobei, wie das jetzt mit Kick-Ass 2 war, weiß ich gar nicht.
Den hatte ich hier, aber frage mich jetzt nicht nach dem Einspiel, das weiß ich nicht mehr. Hm. Der war, glaube ich, nicht so ein Hit wie der erste.
Nee, das meine
ich. Aber ich glaube, der hat ein bisschen was eingespielt.
Na gut, hat den auch geschrieben hier, zusammen mit Jeff Morris. Mhm. Und die Musik stammt von Ludwig Göransson.
Da war ich schon ein bisschen überrascht, ja.
Warum?
Ja, da taucht Ludwig Göransson auf einmal im Score auf. So von dem Score bei Ludwig Göransson. Ich so, say what?
Also hat mich bei New Girl deutlich mehr überrascht als hier.
Ja, gut.
Und ich meine, wir haben, sein Name taucht ja wirklich immer wieder an den den seltsamsten Stellen auf. Also ich glaube, wir hatten den schon oft so, wo es dann plötzlich hieß, und jetzt, völlig überraschend, Musik, Ludwig Göransson. Also der scheint schon echt rumzukommen. Oder macht halt, ist breit aufgestellt, ne? Weil ich finde jetzt auch bei ihm, kann man gar nicht so richtig sagen, das ist sein Stil. Also weißt du, man kann ja bei vielen Komponisten, hat man ja so ein bisschen so ein Gespür dafür, in welche Richtung das geht.
Also teilweise hört man natürlich schon, dass es Göransson ist. Wenn du jetzt zum Beispiel Mandalorian mit Tenet vergleichst, dieses Dröhne, da geht es schon in eine Richtung. Wenn du jetzt aber den hier reinnimmst oder New Girl, dann ist wieder komplett was anderes. Also man sieht, in manchen Filmen sieht man seine Handschrift.
Mhm. Aber also für dich, wenn es so was Flächiges, Dröhnendes hat oder was, dann ist es, geht's in die Richtung?
Ja, ja. Da würde ich schon den als Referenz so ranziehen. Würde sagen, so, guck mal, genau. So ja. Göransson-Score. Mhm. Das finde ich, macht das schon so recht typisch.
Aber Dune war doch nicht von ihm, oder?
Klar.
Hast du auch von ihm?
Ja, ist doch Göransson, oder?
Ja, ich finde, deswegen meine ich ja, also was der Typ halt für eine Range hat, so was Serie, Netflix, Film und dann...
Verschiedene Oktaven bei Dröhnen. Geile Range.
Ja. Naja, schon irgendwie abgefahren.
Ja, ja. Aber mag ich.
Ja, und dann haben wir hier eine Handlung, also ich hatte krasse Argyle-Vibes, nachdem das ja noch nicht allzu lange her ist mit dem Film, was so... Mhm. Diverse Elemente angeht, aber das gab es wahrscheinlich auch schon des Öfteren. Trotzdem fühlte sich das jetzt sehr nah an Argyle an. Mhm. Ja. Soll ich erzählen, was hier geht?
Do it. Du bist ja für die komplexe Stories zuständig.
Ja, Mensch, ist das komplex. Kevin James spielt Sam Larson, der ist Schriftsteller, also nebenberuflich. Der hat einen Job, den er nicht besonders mag und wo auch Leuten unterstellt ist, die er noch weniger mag. Und schreibt aber in seiner Freizeit an Spionageromanen. Auch da wieder Argyle lässt grüßen. Mhm. Wobei, da macht es jetzt tatsächlich hauptberuflich. Aber er macht es jetzt eben nebenberuflich und möchte halt endlich mal sein Debütroman veröffentlichen und ist da schon sehr lange dran und hat da auch einen guten Freund, den er regelmäßig in der Billardhalle trifft, der mal bei Mossad war und deswegen ihm immer wieder so Geschichten erzählt aus seiner Vergangenheit und die lässt er eben in seine Geschichte mit einfließen, in der es natürlich um den krassesten Spion geht und das sind dann eben die titelgebenden Memoirs of an International Assassin. Als er das Ding dann endlich fertig hat, nachdem er irgendwie so eine wichtige Info von seinem Freund noch bekommen hat, schafft er es endlich, diesen Roman so abzuschließen, wie er sich das vorstellt, schickt ihn ein, kriegt eine Absage vom Verlag, ist erstmal ein bisschen pisst und dann ruft aber plötzlich eine Lady an, die sagt, sie vertreibt das Ding online, wenn er will, und dann treffen die sich, machen einen Deal. Sie überfordern ihn auch ziemlich damit, so, weil er überhaupt keine Chance hat, sich durchzulesen, was er da unterschreibt, aber macht das dann. Sie bringt das Ding sofort raus, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass die ein True davor setzt und damit macht sie das eben zum Sachbuch. Plötzlich ist es nicht mehr Fiktion, sondern gilt hier als Memoiren eines internationalen Killers, wie es der deutsche Titel so schön sagt. Und das ruft natürlich ein paar Leute auf den Plan, weil er jetzt durch diese letzte Info, die er bekommen hat, diesen Herrn als The Ghost beschreibt. Und das ist eben wohl ein Agenten, den es real gegeben hat, der aber von der Bildfläche verschwunden ist und jetzt halt durch die Erwähnung in dem Buch plötzlich wieder von sehr vielen Leuten gesucht wird. Und so dauert es dann nicht lang, dass Sam Larson entführt wird und in Kolumbien landet. Oder nee, Quatsch, Venezuela. Okay. Ja, und dort wird er dann von El Toro, das ist die Figur von Andy Garcia, erstmal darauf hingewiesen, dass er jetzt gar nicht so viele Möglichkeiten hat, sondern er muss, weil der ihn für The Ghost hält, muss der jetzt für ihn den Präsidenten umbringen. Alternative ist, dass er stirbt. Also macht er das, erklärt sich da bereit und auf dem Weg dahin, weil er natürlich irgendwie nach einem Ausweg sucht, schlägt sich eine Agentin an seine Seite. Das ist die weibliche Hauptfigur in dem Szenario, Rosa Bolivar. Übrigens auch wirklich von einer kolumbianischen Schauspielerin gespielt. Vielleicht dachte ich deswegen, dass wir in Kolumbien sind. Soleil Nao heißt die Dame. 39 Credits, war bei Fighting der Love Interest, ne? Diesem Channing Tatum Film.
Oh, das ist lange her, Alter. Mhm. Habe ich auch gesehen, aber hat die nicht mehr zusammengekriegt, okay?
Ich meine ja, und bei The Oath, so eine Serie, da war sie auch länger dabei. Mhm. Ja, also für meinen Geschmack, die sieht halt zu krass gemacht aus, finde ich. Das ist für mich irgendwie, weiß nicht, fand die jetzt...
Aber schon so ein bisschen Sofia Vergara für Arme. Also nicht für Arme, aber ja, also ähnlicher Typ. Also
halt Sofia Vergara für Instagram halt, also finde ich, so okay. Sieht die aus. Ja, also wie gesagt, mir auf jeden Fall viel zu künstlich, die Lady. Und das ist jetzt unsere Badass-Agentin.
Cool. Nee, nichts. Cool.
Cool, weil du sie so, super findest,
nee, oder? Nee, dass wir jetzt hier einfach so irgendwelche Schauspielerinnen raten. Es geht doch um die Skills, nicht um die Optik.
Ja, und ich finde aber, das spielt hier halt stark mit rein. Also weißt du, wenn ich die Lady selbst schon optisch wahnsinnig künstlich finde, wie glaubwürdig ist das, dass die hier so eine Agentin spielt, die auf Alleingang seit Jahren versucht, da in Venezuela das Ding irgendwie in die richtige Richtung zu rücken. Ohne Anschluss und Unterstützung und blibla, also Alter.
Ja, aber da sie ja so ein bisschen, also auch in der Fantasie von Kevin James in seinem Roman eine Rolle spielt und dann ja auch später da Sympathien entstehen, also finde ich die schon irgendwie zu heiß für ihn jetzt als Typ.
Das ja, die ich, ist für alles, was hier erzählt wird, mit ihr ist sie zu heiß.
Ja, ja.
Aber eben also zu heiß, also für meinen Geschmack.
Ja, ja, ich meine jetzt nicht 100% dein Geschmack, aber schon so eine, wo sich wahrscheinlich der eine oder andere, wo der eine oder andere das Autofenster runterkurbeln würde und dann hier ein bisschen Catcalling und so betreiben würde.
Ach so.
Eine von denen. Mhm. Nicht ich.
Nöje.
Irgendwelche Leute meine ich.
Gleich, sofort. Nein, das ist hier kein falscher Eindruck. Ja also wenn du meinst, naja, eben, du scheinst das ja beurteilen zu können. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall.
Genau, meine Moabiter Nachbarn, Alter.
Gilt die hier als die Schöne und die schlägt sich dann eben auf seine Seite. Und dann dauert es nicht lang, dann wird er von der gegnerischen Fraktion gekidnappt, die wiederum möchte, dass El Toro stirbt und dann wird er noch von der dritten Fraktion gekidnappt und dann haben wir auch alle drei abgefrühstückt und da ist er dann tatsächlich beim direkten Unterstellten des Präsidenten und der hat dann wiederum auch noch eine eigene Agenda und das Ganze wird dann auch noch beobachtet vom CIA. Mhm. Die wiederum auch ein Interesse daran haben, dass eigentlich die Sachen so bleiben, wie sie bisher waren, weil das eben alles eine sehr wackelige Angelegenheit ist mit den Leuten, die da eben Drogen verticken und entsprechend Einflüsse auf die Wirtschaft haben und damit aufs ganze Land und. Ja, eben internationale Beziehungen und deswegen auch hier unsere Memoirs of an International Assassin, weil natürlich wird Sam Larson dann da reingeworfen und ist natürlich völlig unfähig und hat natürlich nicht die Skills, die sein Romanheld so hat. Aber wer hätte das gedacht, dass er da in seiner Recherche sich auch mit dem ein oder anderen Ding real beschäftigen musste und dann unter Umständen das ein oder andere Skill vielleicht auch dann real anwenden muss. Damit wird natürlich auch sehr gespielt.
Hat sich hier American Fiction, der Oscar-nominierte Film, vielleicht bedient an der Story von True Memoirs?
Naja, also ganz ehrlich, diese Momente, wo er hängt und nach einem Wort sucht, wie die übersetzt sind, das hat mich schon sehr an American Fiction oder aber natürlich auch Jahre davor halt, das ist wie bei Drunk History.
Ist ja auch so, ich meine, bei Shaolin Kickers hatte ich auch diesen Moment, wo du gesehen hast, was wäre denn, wenn die alle Shaolin gelernt haben. Mhm. Und hier haben wir ja schon, am Anfang wird er als Actionheld etabliert, weil er sich gerade vorstellt, wie sein Buch weitergeht. Und er ist natürlich gerade der Typ, der gerade im Nahkampf die Typen umnietet. Und das bedient der Film ja auch im Laufe des Films, dass du teilweise einen Moment hast, okay, was würde jetzt der Held aus dem Film machen und was macht er in diesem Moment? Ja,
und wie würde die Situation ausgehen? Das ist schon auch mal ganz geil.
Genau, wenn er halt cool wäre oder wenn er halt irgendwie, wenn er irgendwelche Skills hätte. Das ist schon immer ganz witzig.
Das fandst du witzig, ja?
Vereinzelt fand ich das witzig, ja.
Okay.
Okay.
Ich bin überrascht.
Du bist überrascht?
Ja.
Du hast ja ein paar Leute nicht erwähnt, die im Cast durchaus bei mir für für einen Aha-Moment gesorgt haben, weil Kim Coates mag ich sehr, der ja, den Präsidenten auch. Spielt. Und
die Figur ist aber halt auch ein Highlight, die weil Figur er einfach ist keinen geil. Bock hat, da zu sein.
Die Figur ist
so geil, geil, wie er Miguel heißt und von allen Mike genannt wird.
Ja, auch so von wegen so, ja, hier ist Security, will ihn so begleiten. Er sagt, komm, hau ab und so, hey, ich mach das schon hier mit ihm alleine und so, weißt du, so voll, völlig gleichgültig so. Yul Vasquez kenne ich aus vielen Filmen, Rob Riggle spielt den CIA-Agenten, mhm. Maurice Conti kenne ich aus Narcos und
Den fand ich super übrigens.
Ja, der ist super. Ron Rifkin übrigens, 126 Credits, auch ein Gesicht, was man kennt. Alias-Fans kennen ihn auf jeden Fall, der so den Kontakt spielt. Und Andrew Howard.
Andrew Howard auf jeden Fall, ja.
Weil den habe ich nur oft gesehen als Bösewicht, Alter. In Spit on Your Grave, Hangover 2, Taken 3 und so. Also.
Limitless war auch da. Der
spielt dabei. Auch oft Russen, und, ne?
Ja, ja, eben. Ja. Ist aber aus Wales,
ja.
Wobei eben, er spielt auch oft so genau den.
Aber bringt halt so die Optik und mit, so ein bisschen. So
total. Bei Echo war er ja auch bei den bösen Jungs dabei, bei dieser Serie. Jetzt zuletzt. Ja, der ist aktiv, Alter. 92 Credits.
Ja.
Da geht was.
Außer bei Bates Motel. Das ist, glaube ich, die einzige Rolle, wo dann so ein Familienvater spielt halt von dem Mädel. Also
ach da echt? War, da spielt er einen normalen Typen?
Da spielt er einen normalen Typen. Ja, also wirklich einen fürsorglichen Vater.
Der ist ja sonst immer auf der Seite der bösen Jungs.
Nur.
Ja.
Das ist tatsächlich das einzige Mal, was mir einfällt, dass er mal auf der Gegenseite war. Oder
okay,
auf
wie geil.
Eine positive Rolle hatte.
Mhm.
Ja. So. Kommen wir zum Fazit, oder was?
Wie fanden wir das?
Also ich fand das maximal okay. War halt so ein bisschen pengi-pengi und ein bisschen witzi-witzi und ein bisschen halt lustig verwickli, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes.
Hm.
Also eine Brecherkomödie bleibt aus in Kevin James' Filmografie, kann ich mal vorausschicken. Weil ich habe mal so rekapituliert, habe mir die Filme angeguckt, wer mitgespielt hat. Und tatsächlich sind Zookeeper und Chuck und Larry die Highlights mit 3 Sternen.
Paul Blart fandst du nicht gut?
Nee.
Den ersten, echt?
Nee, ich fand Paul Blart.
Boah, da gab es ein paar Momente, da hab ich richtig gelacht, Alter.
Weißt du, warum ich den nicht so gut fand?
Warum?
Der kam zur gleichen Zeit raus wie Shopping so. Center King.
Ja, ja.
Und den habe ich geliebt.
Der hieß Shopping Center Cop, oder was?
Shopping Center King hieß der, glaube ich.
King?
Ja, mit Seth Rogen, das Ding.
Ja, ja, der hieß im Original ganz anders. Ich überlege nur gerade, wie.
Kann und sein, ich kenne ja. jetzt nur den deutschen Titel. Mhm. Und den mochte ich viel mehr. Und dagegen dachte ich so, okay, jetzt kommt dieser... Jetzt ist der Familien, ist die Familienversion davon und deswegen habe ich natürlich den Anarcho-Film viel geiler gefunden. Also, und selbst hier Chuck and Larry und Zookeeper und so sind bei mir bei 3 Sternen oder bei, weißt du, ist eine 6,5. Das sind für mich die Highlights.
Mhm.
Oder Hitch oder so, ja, vielleicht wahrscheinlich auch in der
ja.
in der Area.
Ja.
Aber so eine richtig geile Comedy, diesen Boxerfilm habe ich gesehen, das Schwergewicht und so, das war alles so maximal okay.
Ja. Naja, also da bin ich bei dir. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob es eine 10-Punkte-Comedy mit Kevin James gibt.
Nee, wa? Wer ich nicht richtig scheiße finde, also richtig langweilig, den mögen alle, ist dieser mit Adam Sandler hier, wo Kevin James auch mitspielt und Kevin Hart und diese ganze Truppe.
Den kenne ich ja noch nicht.
Die hast du beide noch
nicht gesehen? Die habe ich beide nicht gesehen. Ach, weil ich aber auch damals nur Schlimmstes gehört habe und dann dachte ich so, nee, dann lasse ich das mal lieber.
Aber den mögen ja viele. Ich mag den auch überhaupt nicht. Ich habe da beide Teile gesehen und fand die beide scheiße.
Echt? Okay, ich habe da nur Schlimmstes davon gehört. Das gibt's nicht. Warum komme ich da jetzt nicht auf den Namen?
Ich auch nicht. Weder auf das Original noch auf den deutschen Titel.
Ja. Ist auch egal. Ja. Okay, naja, also ich habe schon echt ein Herz für Kevin James und jetzt kann er hier halt schon auch ziemlich geil die Physical Comedy, die er drauf hat, kommt hier halt schon auch ein bisschen mit rein und das punktet bei mir. Das auf jeden Fall. Ich kann hier halt, also man glaubt hier natürlich keine Figur. Na, das ist ja alles mörderabsurd, aber dann eben so ein paar Auftritte finde ich dann halt echt cool, weil mir ging es genauso. Ich habe mich sehr gefreut über Kim Coates, weil so seine Figur macht echt Spaß.
Ja.
Andy Garcia mag ich halt auch echt.
Mochte ich auch, ja.
Und Rob Riggle feiere ich halt auch immer. Wobei ich es ein bisschen schade fand, weil der Typ, den sie mir an die Seite gestellt haben, so, den fand ich wiederum echt schlecht.
Okay.
Das, ja, wäre geiler gegangen. Aber Kevin James hat für mich trotzdem hier den einen oder anderen lustigen Moment. Aber ja, in der Summe ist es
sehr harmlos.
Harmlos trifft's, ja.
Ja, ist es leider. Ist kein großes Highlight, aber gut. Wenn man wirklich Langeweile hat an einem verregneten Dienstag, kann man das mal machen. Ich will nicht immer den Sonntag nennen. Man kann auch Dienstagsfilme gucken. Dann geht ja schon in Ordnung, aber ist auf jeden Fall kein Highlight. Was für mich gut funktioniert hat, ist tatsächlich, das hätten die ruhig mal durchziehen können. Ich meine, gut, haben die ja bei Becky ja so annähernd. Aber diese Anfangsszenen, wo Kevin James da aufräumt, weißt du, und wo sie zeigen, so what if und so,
ja,
das ist glaubhaft, Digga.
Kommt seine athletische Seite wieder ein bisschen durch. Ja?
Tatsächlich, ja.
Wenn ja, weil er halt echt schnell ist. Ne? Das hatten wir immer wieder. Das ist echt krass. Für seine Körperfülle hat er wirklich schnelle Bewegungen drauf.
Ja, und der hat ja, weißt du, der ist ja massig und so hin und her. Insofern nimmt man ihm schon ab, dass er da teilweise aufräumen kann. Also fand ich nicht schlecht.
Vor allem nimmt man ihm halt ab, dass er unterschätzt wird. Ja,
ja, das auch. Ist schon ganz cool, wie er damit spielt, so, weißt du, dass er einerseits so der Lappen ist und andererseits halt irgendwie, andererseits in diese Heldenrolle gedrängt wird und so, ist schon ganz witzig. Aber sehr vorhersehbar natürlich alles.
Ja, und ich meine, wenn sie den richtig blutig gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich auch, hätte es nochmal eine Ecke cooler sein können.
Mhm. Durchaus.
So, ja, es ist alles relativ harmlos.
Das
hat
ist es.
Geschätzte 40 Millionen gekostet und ist halt die Sorte Film, die man von so einem Netflix-Film erwartet.
Ja, und wenn ihr da Bock drauf habt, dann...
Nettes Detail fand ich, ja.
Guckt euch das an.
Die Sache mit den Songs, die hier eingespielt werden, weil man hat größere, sagen wir mal, amerikanische Hits, von denen aber die spanische Version läuft.
Ja, Hungry Like the Wolf von Duran Duran, dann in Spanisch und ja. So.
Okay. Fand ich ein nettes Detail.
Ja, das fand ich auch ganz cool. Stimmt, das fand ich auch ganz nett. Ja, und ich hatte ja neulich in dem Woody Allen Film Bananas, hatte ich auch dieses... Warlord, weißt du, so irgendeiner aus dem Militär ist dann Präsident auf einmal und so geworden und dann geht's darum, Revoluzzer und Leute, die ihn stürzen wollen und so. Das war ja auch oft Zentrum von vielen Komödien und hatte ich ja neulich auf jeden Fall einen, der besser bei mir ankam, sagen wir mal so.
Ja, ich finde halt in dem Moment, wo so eine absurde Prämisse aufgemacht wird, das, also tust dir selber keinen Gefallen, wenn du dann da anfängst, Details zu hinterfragen.
Nee,
und
nee.
So. Das ist ja bei all diesen Filmen so.
Aber dann hau richtig auf die Kacke, finde ich so, weißt du.
Naja, voll.
Hier ist so irgendwie nicht so richtig Fisch und nicht so richtig Fleisch. Aber wie gesagt.
Hat dann noch eine vertretbare Länge, finde ich halt, mit diesen Stunde 38, die er geht.
Mhm.
Ja, ich finde, den kann man machen.
Ja, ja. Habe auch schon Schlimmeres gesehen.
Okay, so gucken wir mal. Das ähnliche Meinung, wahrscheinlich unterschiedliche Punkte.
Könnte sein.
Wie so oft.
Aber ich kann schon mal vorstellen, dass dein erster Tipp um einiges besser war.
Ah ja.
Hat sich auf jeden Fall in die falsche Richtung bewegt.
Okay.
Gucken wir mal.
Ja.
IMDb ist bei einer 5,9. Wir haben einen roten Metascore, 37.
Mhm.
Und Letterboxd 2,3, auch nicht sehr rühmlich.
Nee, das überrascht mich alles nicht.
Ja, Grüße an Zero Famous. Ich habe mir hier noch eine 5,5 aus den Rippen geschnitten.
5,5, ja, dann habe ich mich ja wirklich in die falsche Richtung bewegt. Einmal so ordentlich.
Wo stehst du?
Ich bin bei 6 gelandet. Hab noch mit einer 6,5 geliebäugelt, aber dachte dann, nee, das ist schon ein bisschen sehr großzügig.
Du noch bei einer 6, ja, da waren wir wirklich nicht weit voneinander entfernt. Krass.
Ja, vielleicht gebe ich doch eine 6,5. Dann bist du ähnlich weit weg. Nee, aber so geht der Punkt an dich.
Hey!
Ich habe 2 miese, du hast 1,5.
Ausgleich.
Punkt für dich.
Cool.
Ausgleich. Ach so, ja. Ist jetzt 1-1 oder was?
2-2.
2-2.
Ist 2-0 geführt.
Wie, du hast schon zweimal gewonnen?
Du hast doch prognostiziert das letzte Mal, ja. War doch deine,
stimmt. Ach,
deine
stimmt,
Vision wird doch wahr geworden.
Ja, du hast recht.
Deswegen hatte ich ein bisschen Schiss, weil du heute mir nichts von Vision erzählt hast. Ich dachte, okay, heute wieder.
Ja, einmal muss ja auch reichen, oder?
Heute habe ich den Beweis, dass auch ohne Vision, dass ich eventuell mal was reißen kann.
Ja, ja, wenn ich meinen ursprünglichen Tipp überhole.
Dann wäre es deins gewesen, ja. Ja. Kannst gerne öfter mal den Tipp wiederholen. Dabei kam noch von dir der Ratschlag, dass man nur auf den ersten Gedanken hören soll.
Ja, siehst du, selber alles falsch gemacht.
Ja, so ist das. So, wir haben eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht für euch, weil ihr wisst natürlich, dass wir jetzt wieder frische Lose ziehen für die nächste Episode. Die schlechte Nachricht ist, es sind diesmal nur 2 Lose, nicht 4. Aber die gute Nachricht ist, wir wandeln eure Lose in Auftragsfilme um, weil wir haben nämlich einen Gast, Classic Dave ist am Start. Mit dem besprechen wir Turkish Star Wars und mit dem besprechen wir How High.
Mhm.
Zwei diesmal anspruchsvolle Arthouse-Filme im Programm. Und da haben wir natürlich überlegt, wir können natürlich nicht, jeder zieht für sich Lose, weil ihr wollt ja auch die Lose von uns haben und nicht von Classic Dave rezensiert. Und deswegen machen wir das so, wir ziehen 2 Lose, aber die gucken wir alle 3. Und insofern kommt ihr zu 3 Meinungen, was eure Filme angeht.
Mhm.
Wollen wir so machen, dass
und
jeder...
das für alle Filme, ist schon gut.
Genau, das für alle Filme. Wollen wir machen, jeder zieht ein Los?
Mhm.
Gut.
Spannend.
Dann greife ich jetzt mal in unsere Kiste rein und
das hatten wir so auch noch nicht, ne? Dass wir jetzt Filme für uns beide ziehen, oder?
Nee, das hatten wir so noch nicht. Ja. überhaupt, dass wir aus dem Losfilm praktisch einen gemeinsamen Film gemacht haben, ist, glaube ich, doch bei einer. Nee, oder?
Ja, ist auch egal.
War das, ist ja scheißegal.
So.
Okay, das wird ihn freuen, weil den haben wir wirklich selten gezogen, den Burschen. Schönen Gruß an unseren Kumpel Johnny.
Mhm.
Der hat im Juli 23 den Film Ben X reingeworfen aus dem Jahr 2007. Ich habe ihn nicht gesehen. Das ist der erste unserer gemeinsamen Filme. Den werden wir gucken. Und was ist der zweite? Grüße an Johnny.
Der zweite ist von Erik und heißt Videodrome.
Oh, eine Karteileiche entsorgt. Mann, wäre das eine schöne gemeinsame Rezension geworden.
Tja, da ist wieder einer zuvor gekommen, Mensch.
Ja gut, aber wir wollen ja ausmisten. Insofern haben wir jetzt ausgemistet. Ja,
so, das nächste ist von Marci. Oh, das ist noch nicht lange im Topf, Alter. Das ist von April 24.
Ui, ganz frisch.
X, der Mann mit den Röntgenaugen.
Okay, einmal Ben X und einmal X.
Geil, Themenabend.
Voll der Themenabend. Der Mann mit den Röntgenaugen. Ja, das sind unsere gemeinsamen Filme für die nächste Episode. Diese vier Filme werden wir besprechen. Das ist Line-Up.
Ja, spannend.
Mhm, wir sind gespannt. Und ja, wisst ihr schon Bescheid, was euch erwartet. Und dann ziehen wir da wieder für unsere nächste zwei Episode, werden es dann wieder vier lose werden, denke ich mal.
Ja, und wenn ihr da mitgucken wollt, dann müsst ihr euch natürlich ähnlich ins Zeug legen.
Ja, gibt alles. Wir gehen ja heute noch ins Kino mit dem Dave. Da können wir gleich mal fragen, ob er irgendwas davon hier auf Scheibe hat.
Mhm.
Und ansonsten müssen wir hier ein bisschen wirbeln, um die Filme zu besorgen, zu streamen und so. Haben wir natürlich sonst mehr Druck als sonst immer vor dem Monat, die Auftragsfilme zu nennen. Aber das kriegen wir hin.
Ja, das kriegen wir schon hin.
Denke auch.
Machen wir.
Hast du noch irgendwas, lieber Lee?
Nö.
War nett mit dir?
Nö, danke, Dito.
That's what she said. Und dann auf ein neues in der nächsten Episode.
Das ist so das Feedback, was du da in der Regel zu hören bekommst.
Das ist das Feedback, was von mir kommt.
Ach. Du bist also die Ski in dem Kontext.
Ja, du hast mich erwischt. Ich bin der Catcaller. Ich bin der Catcaller.
Ja. Ja, dann hau da rein. Bis zur nächsten Episode.
Tschüssi.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.